Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zum Originalteile-Podcast, Folge 81. Wie immer unterstützt vom Autozentrum Hagelauer in der Heilbronner Südstraße. Gern dahin, wenn man sich neu ausstatten muss, reparieren lassen muss, und zwar das Auto oder das Fahrrad. Seit bald 6 Jahren treuer Begleiter dieses Podcasts. Und deshalb auch unser Lieblingsautohaus. Und unser heutiger Gast, ich habe dich vorher noch per WhatsApp gefragt, Gino, der eigentlich Michael heißt.
Yes, sir.
Wie du eigentlich genau heißt, Michael in Gino, aber jeder sagt Gino.
Richtig, ganz genau.
Schön, dass du da bist. Wie immer sollen sich die Gäste kurz mal selber vorstellen, ja, was sie machen, Dank. Wer sie sind. So auch du, mein Lieber.
Alles klar.
Und vielleicht muss man noch dazu sagen, wir nehmen nicht in Heilbronn, sondern in Pforzheim auf, obwohl wir hier 3 Heilbronner am Tisch sitzen, wenn man den Philipp noch dazu nimmt, der für einen guten Ton sorgt. Und zwar im Schmuckmuseum. Und auch deshalb reden wir heute mit Gino.
Alright.
Yeah. Ja.
Vielen Dank für das Intro. Ja, hi, ich bin Gino. Ich sammle Hip-Hop-Fashion, vor allem die Styles aus den 80ern. Angefangen hat das Ganze bei mir so Mitte der 90er. Und zu sehen gibt es das Ganze auf Instagram. Da betreibe ich den Kanal Oldschool Hip-Hop-Fashion, alles klein und zusammengeschrieben. Und da zeige ich Pieces aus meiner Sammlung, erzähle die Geschichte dahinter, immer im Hip-Hop-Kontext. Und das Ganze wird begleitet durch bekannte Fotos, Filmausschnitte, es gibt Texte natürlich und Plattencovers, einfach um den ganzen Vibe greifbar zu machen.
So, jetzt haben wir schon eine kleine Vorstellung von dir. Ich habe mir auch von einer KI eine Zusammenfassung schreiben lassen. Die würde ich jetzt nochmal runterlesen und dann fangen wir an mit unserem Gespräch. Und du kannst dann auch nochmal sagen, passt es oder passt es nicht. Also, Originalteil Podcast heute mit Gino, dem kreativen Kopf hinter dem Instagram-Archiv Oldschool Hip-Hop Fashion. Gino wuchs in Heilbronn auf und entdeckte schon früh die Magie des US-Hip-Hop. Style ist ein Gesamtkunstwerk, vom Cap bis zu den Sneakern, sagen Fans wie Cornelie Holzach vom Pforzheimer Schmuckmuseum. In seinem Profil zelebriert Gino genau dieses Lebensgefühl. Seit Jahren sammelt er Sneakers, Tracksuits, Ketten und Jacken aus den 80ern und 90ern, die die Hip-Hop-Geschichte erzählen. Aktuell lohnt sich ein Blick ins Schmuckmuseum Pforzheim. Dort läuft noch bis zum 29. Juni 25 die Ausstellung Stories of Hip-Hop. Die üppige Goldketten, Grills, das sind diese Goldbrücken, die man
genau.
Von den Rappern kennt, diese in der Fresse haben, wo man da wahrscheinlich
salopp gesagt
authentisch sagt, und Streetwear-Ikonen zeigt. Die Show vereint Geschichten von Musik, Graffiti und Mode, viele Elemente, die Gino persönlich bewegt. So hat zum Beispiel ein Hip-Hop-Journalist, Falk Schacht, das ist nicht ein Hip-Hop-Journalist, sondern der in Deutschland, lobend erwähnt, wie Gino für die Ausstellung sogar eine Dapper Dan-Jacke, habe ich es richtig ausgesprochen?
Absolut richtig.
Mit echtem Vintage-MCM-Leder fertigen ließ. Genau diese Leidenschaft für Originale und kreative Hommagen wollen wir heute erkunden. Im folgenden Gespräch gehen wir chronologisch auf Ginos Werdegang ein. Von den ersten Hip-Hop-Eindrücken in Heilbronn bis zu seinen aktuellen Projekten. Jede Frage gibt Gino Raum für spannende Anekdoten und Einblicke, sei es zu alten Tracks, seltenen Sneakern oder dem, was Vintage in Zukunft bedeuten wird. Und am Ende gibt es einen kurzweiligen Entweder-Oder-Block voller Entscheidungen rund um Hip-Hop-Kultur, Mode und Style.
Nice.
Wie hat sie das zusammengefasst, die KI?
Fantastisch.
Ja, das passt alles?
On point.
Nix halluziniert, wie es so schön heißt?
Nee, alles tut die, auf jeden
cool.
Fall.
Dann legen wir los. Du bist in Heilbronn aufgewachsen.
Genau, richtig.
Wo als Sohn eines US-Amerikaners und einer Deutschen?
Ja, einer deutschen Heilbronnerin. Geboren und aufgewachsen in Heilbronn, ganz genau. Am Füllpark in der Beutinger Straße, also wenn man die Katzensteige hochfährt, gleich rechts. Später sind wir dann in die Hegelmeierstraße gezogen. Das ist noch ein bisschen näher an den Weinbergen dran, wo es wieder zum Galgenberg hochgeht. Und das war meine Neighborhood. Und ich erinnere mich auch noch...
Ja, idyllisch dann aber die ganze
super,
Zeit.
Super, super idyllisch. Also viel Grün, viel Natur. Am Wochenende natürlich dann auch immer im Fühlpark gewesen mit der Family. War ja naheliegend, da sind wir dann runterspaziert. Ich erinnere mich auch noch gut dran, wie ich da mit meinen Schwestern im Rosengarten war und natürlich auf dem Spielplatz. Aber ja, Heilbronn hatte damals, also wir sprechen von den 80er Jahren, noch einen komplett anderen Flavor. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass ja damals noch die ganzen Amerikaner hier stationiert waren.
Und war dein Vater GI ja, hier?
Genau, richtig. Ja. Mein Dad ist...
du bist Jahrgang 85.
83.
83,
83 ja. Genau, richtig.
Ja, alter Sack.
Ja, so schnell geht das irgendwie. Naja, und ich erinnere mich auch noch gut daran, wie dann eben die Amerikaner das auch im Fühlpark spürbar waren. Also zum einen natürlich in ihrer Freizeit, die ganzen GIs. Und halt auch so diesen typischen Dresscode, der mich damals schon beeindruckt hat.
Also wenn sie privat gekleidet waren.
Genau, also nicht in ihrer im Armee-Outfit, sondern dann wirklich in Freizeit, also im Sommer dann mit Low-Top Chuck Taylors, Tube-Socks, also diese typischen Tennissocken, die hochgezogenen, waren ja die 80er. Dann natürlich Cap-Sleeve-Shirts, wenn sie Baseball gespielt haben, also diese Dreiviertel Baseball-Jerseys, die dann auch noch so farblich abgegrenzt waren an den Schultern. Und natürlich auch Ringer-Tees. Also die T-Shirts in weiß mit den kontrastierenden Bündchen an Oberarmen und am Hals. Und natürlich diese extrem großen, sehr lauten Kassettenradios, die ja für die 80er typisch waren. Also wir nennen es heute ja Boombox oder Ghetto Blaster. Und das hat mich halt total beeindruckt damals. Aber wie du sagst, es gab genauso auch die in voller Montur Soldaten, die dann vom Badenerhof runtermarschiert sind. Und die hatten dann einen Drill Instructor dabei oder einen Drill Sergeant, der dann die Cadence Calls vorangetrieben hat. Und das hatte einfach richtig Power. Eben, und mein Dad war auch so einer, der quasi als GI, also er ist geboren und aufgewachsen in Queens, New York, und kam dann in den 60ern nach Deutschland als junger Soldat, war dann irgendwann in Heilbronn stationiert und hat dann hier quasi, als er mit seinem Wehrdienst fertig war, angefangen, für Ford dann selbstständig Autos zu verkaufen an GIs. Und so kam es, dass er dann auch in den Warden Barracks ein Büro hatte, später auch noch eins in Frankfurt und in Stuttgart. Aber wir haben ihn vor allem in Heilbronn dann in den Warden Barracks besucht. Und du hast es ja schon erwähnt, meine Mom ist Deutsche, Heilbronnerin. Die ist in der Paulinstraße im Hochhaus aufgewachsen, gegenüber da, wo es Om war. Mhm. Kennen wir ja alle.
Ich war Dammschüler, also
ja, okay, klar.
In der Nachbarschaft.
Ja. Ganz genau, das ist deine Nachbarschaft. Und so kam es, dass meine Mom natürlich auch schon früh Kontakt zu Amerikanern hatte. Die hatte, muss man dazu sagen, oberhalb vom alten Stadtkrankenhaus am Pfühlpark draußen auch einen Damensalon, also einen Friseursalon in der Friedrich-Naumann-Straße. Und von dort aus sind wir dann am Wochenende eigentlich auch immer gestartet und haben meinen Dad dann in der Kaserne besucht, waren dann auch im PX beziehungsweise in der Exchange Mall.
Hat dein Dad dann aber italienische Wurzeln?
Korrekt, genau.
Du siehst ein bisschen so aus und der Name...
Ganz genau, mein Dad ist quasi Vollblut-Italiener, also, also biologisch. Auf dem Papier war er US-Amerikaner, weil er dort eben auch aufgewachsen ist. War in Heilbronn aber auch viel mit Italienern privat befreundet. Die Pressuttis zum Beispiel, Aldo Pressutti war auch mein Partneronkel. Und so hatten wir natürlich auch immer den italienischen Einfluss. Aber das Amerikanische, der ganze Lifestyle und so, das war natürlich besonderer Einfluss. Dadurch, dass wir meinen Dad dann auch natürlich auf der Base besucht haben, wie gesagt, am Wochenende. Wir waren dann in der Exchange Mall, da gab es einen Food Court, da haben wir dann immer Mittag gegessen. Das ist übrigens das gleiche Gebäude wie heute das Kaufland in der Stuttgarter Straße. Mhm. Die Fassade und alles, das sieht auch immer noch aus wie in den 80ern. Genau, und da waren wir dann essen, da gab es dann irgendwie Milkshakes und Burger und Fries. Und wenn ich dann halt andere Kinder oder aus dem Kindergarten Freunde dabei hatte, die waren dann immer ganz überrascht, dass es bei uns halt so was
cooles
zu essen
Zeug gab.
Genau, und für uns war das normal. Genau wie PBJ-Sandwiches, also Erdnussbutter, Marmelade oder Fluff, kennst du vielleicht auch noch diesen Marshmallow-Brotaufstrich?
Nee.
Gibt es mittlerweile auch, glaube ich, in Kaufland sogar. Ja, und das waren halt so frühe Eindrücke. Und dann natürlich im PX das ganze Spielzeug, am Anfang noch He-Man, Ghostbusters, Transformers, später dann auch Die Simpsons Mania erinnere ich mich noch gut dran, so ab 90, als es dann halt auch das ganze Merch vor Ort gab. Also ich war dann natürlich scharf auf T-Shirts, auf Caps, überall wo Bart halt abgebildet war. Ich hatte Blechschilder. Und
also schon mit 7 wolltest du nicht nur die Figuren, um mit Freunden zu spielen, sondern auch die Klamotten und
genau, alles. Weil ich immer auch zeigen wollte, dass es mich halt interessiert oder was halt so meine Hobbys sind. Das war aber, glaube ich, so ein ganz organischer Prozess irgendwie.
Und hast du schon als Kind, du hast ja vorher erzählt, im Pfühlpark, wenn die Amis dann kamen, also diese Details an deren Klamotten, die hast du wahrgenommen?
Die habe ich wahrgenommen.
Und irgendwie fandst du das alles fresher als von Erima und Trigema und Co.?
Das war schon auch cool, das hatte ich natürlich auch teilweise. Aber wie du sagst, mich hat einfach irgendwie der Style immer interessiert, lag aber auch daran, meine Eltern und wir sind dann quasi, also als Familie, zweimal im Jahr auch nach New York und haben da Verwandtschaft besucht in den 80ern, als meine Eltern noch zusammen waren. Und da war es dann natürlich auch so, dass die Familie sich dann nur eingekleidet hat. Das waren dann so typische Ami-Brands wie Le Tigre, Sergio Valente, Jordache. Also klingt alles europäisch, waren aber alles US-Brands. Die haben halt versucht, diesen europäischen Flavor auch zu emulieren. Aber genauso sind wir zu JCPenney und zu Sears, wo es dann die typische Kaufhausmode gab, vielleicht wie bei uns Quelle in den 80ern. Aber das hatte halt alles ein bisschen mehr Flavor. Das war nicht so, ja, so ein bisschen.
Da gab es hier halt einfach auch nicht so.
Es gab gar nichts.
Man hat nichts davon im Laden gesehen.
Richtig. Und selbst die europäischen Brands haben für den amerikanischen Markt andere Sachen produziert, an die man hier nicht rankam, wenn überhaupt, nur über die Base. Und so war das natürlich gut für meine Eltern, war aber auch gut angezogen, gut frisiert, auch aus dem Beruf heraus einfach immer ein Thema. Mhm. Und so haben wir Kinder das halt auch eingeimpft bekommen. Und dann
bist du schon zur Grundschule als Styler der Klasse.
Ja, unbewusst. Mhm. Unbewusst. Das kam halt einfach dadurch, dass es halt greifbar war oder alles erhältlich war für uns. Und ich glaube, ein großer Einfluss war natürlich auch das deutsch-amerikanische Volksfest, hat man ja auch schon oft gehört. Das fand ja immer so um den Independence Day herum statt. Und das war ja für uns Kinder natürlich auch toll. Und da war es dann so, da gab es dann natürlich das ganze Food. Also ich habe heute noch den Geruch im Kopf von den Burgern, von den ganzen Candies.
Spare Ribs,
ganz genau. Und ja,
habe ich da das erste Mal gegessen, auf dem deutsch-amerikanischen Volksfest.
Ging mir auch so tatsächlich, meine erste Pizza auch. Und ja, irgendwie das Ganze, die ganzen Sachen, aber auch die Fahrgeschäfte und natürlich das Festzelt, wo dann auch wieder diese typische Musik lief. Ich konnte das damals noch nicht zuordnen, genau wie die Fashion, aber das sind halt alles Eindrücke, die sich dann in meinen Kopf gebrannt haben. Keine Ahnung, frühe Rap-Sachen, New Jack Swing, 80s R&B, das hat sich später für mich...
zu Hause.
Genau, richtig. Ja. Mein Dad hat viel schwarze Musik gehört, meine Mom war großer Harry Belafonte und Louis Armstrong-Fan. Und ja, mein Dad hat so diesen ganzen Soul und R&B ab den 50ern, das ganze klassische R&B-Zeug, Ray Charles und so weiter. Sowas war halt für uns irgendwie immer greifbar. Aber natürlich auch das Brad Pack, also hier Frank Sinatra und die Crew.
Also kanntest du dann auch so den Hip-Hop ein bisschen früher als deine deutschen Freunde oder sowas? Oder bist du halt gerade da geboren worden, als
es ich glaube, das war so Zufall. Genau, das war Zufall, dass ich dann später eine große Affinität oder einfach ein großes Interesse dafür entwickelt hat, geht auf jeden Fall darauf zurück. Aber es war jetzt nicht so, dass ich in den 80ern schon gesagt habe, hey, ich höre jetzt Run DMC, hier hast du ein Tape. Da war ich einfach zu jung für. Mhm. Das kam aber einige Jahre später dann. Da kam es dann irgendwie full circle.
Und wann kam das dann bei dir, dass du bewusster die Marken, aber auch die Musik, die Hip-Hop-Kultur wahrgenommen hast und dieses Fable dafür dann eben entstand? Wird das von deinen Eltern auch mit unterstützt?
Oder? Ja, absolut.
Also, und hast du sofort angefangen zu sammeln, wenn das ja mit den Spielzeug-Merch-Sachen auch schon angefangen hat?
Ja, also so schleichend. Es ging damit los. Ich habe dann ab den 90ern bewusst Musik gehört, weil ich dann halt auch schon in einem gewissen Alter war. Und so ab Mitte der 90er, also so 95 war ich 12, da war es dann so, dass ich viel, viel Hip-Hop gehört habe. Aber die Mainstream-Sachen, die halt damals bekannt waren, also keine Ahnung, Lunas, I Got 500, Coolio, Gangsta's Paradise, Skilo, I Wish, aber auch so...
Aber du hast die Lyrics im Gegensatz zu deinen deutschen Freunden verstanden,
ja,
oder?
Aber vieles nicht kapiert. Mhm. Also verstanden schon, aber da ist ja so viel Code drin, den ich da halt nicht dechiffrieren konnte. Und so kam es aber, dass ich das gehört habe Und ich muss dazu sagen, ich bin in meiner Familie eine Nachzügler altersmäßig. Die waren alle so 10, 15 Jahre älter als ich. Meine Schwestern, meine Cousins und gerade die Cousins waren dann auch so das Thema. Die haben dann halt mitgekriegt, dass ich mich anfange dafür wirklich
zu interessieren. Aber das waren dann Schwestern oder Cousins mütterlicherseits, logischerweise.
Korrekt, genau, ja.
Hatten aber durch dich dann Zugang zu den Barracks oder wenn du sagst,
ja,
die hatten auch schon Einfluss auf dich?
Genau, die hatten sowohl durch die Barracks halt die Möglichkeit, aber auch einfach den Einfluss, weil sie alt genug waren, um zum Beispiel die Breakdance-Sensation 84 in Deutschland dann bewusst mitzunehmen. Und das war auch
aber
dann,
die hatten keinen US-amerikanischen verwandtschaftlichen Kontext, nee, in die Barracks, nee, rein oder
das,
sowas.
Genau, das hatten die nicht.
Das waren Kartoffeln.
Korrekt, ja. Richtige Potatoes. Ja. Ich liebe sie alle. Und ja, keine Ahnung, dann war es so, dass meine Schwestern aber den ganzen Flavor und den ganzen Vibe halt bewusst mitgenommen haben. Und so kam es dann aber trotzdem über meine Cousins, dass die mir ihre ganzen Platten, oder was heißt die ganzen, aber halt ein paar in die Hand gedrückt haben und gemeint haben, hör dir mal an, was in den 80ern abging. Und das waren dann halt Sachen wie Houdini, Run DMC, Fat Boys, aber auch Breakdance-Musik wie Jelly Bean oder der Breakdance-Sensation-Soundtrack. Eben, und die Breakdance-Sensation, wie gesagt, die ging ja so 84 in Europa, also auf jeden Fall in Deutschland los. Die Franzosen waren, glaube ich, schon ein Jahr früher dran, über Malcolm McLaren und Buffalo Girls. Aber das war halt so quasi der erste Eindruck, den ich hatte. Und dann natürlich auch die ganzen Plattencovers, das hat mich natürlich auch beeindruckt. Das waren immer so naheliegende Prozesse, die dann irgendwie parallel stattfanden. Dann kam ganz bald Beat Street im TV, das war dann 96. Und das war dann der nächste große Einfluss für mich. Dadurch, dass das ein Film war, der auch in Amerika produziert wurde, nicht wie Breakdance Sensation, da kann ich vielleicht gleich noch was zu sagen, auf jeden Fall. Der Film wurde in New York auch gedreht, da waren viele Statisten aus der Hip-Hop-Culture auch involviert. Also Statisten in dem Sinn, es waren keine Schauspieler.
Kam der echt erst 96 ins deutsche Fernsehen?
Nee, der lief.
Nee, weil du 96 gesagt hast.
Ich habe ihn da gesehen. Genau, richtig. Okay, ich hatte ja in der RTV, in unserem Blättle, gesehen, okay, da kommt ein Breakdance-Film von 84. Und den wollte ich einfach dann sehen und habe ihn auch bewusst aufgenommen und war dann auch hinterher sehr dankbar, weil der Film mich total geflasht hat. Das lag zum einen daran, die Musik wurde von Arthur Baker produziert. Der war davor für den Welthit Planet Rock verantwortlich, zusammen mit John Roby. Das war ein Track von Bambaataa and the Soul Sonic Force. Und die ganze Musik lief dann eben auch im Film. Die sind da auch aufgetreten, Grandmaster Melly Mel and the Furious Five genauso. Und vor allem auch die Breaker Rocksteady Crew und New York City Breakers. Und die wurden alle ausstaffiert von Puma, weil Puma der Sponsor des Films war. Und die hatten halt diese ultra-freshen Puma-Windbreaker an, Savannah heißen die. Die eine Crew in Weinrot, die andere Crew in Hellblau und die battlen sich dann im Roxy. Das war ein Nightclub, das war mal eine Rollschuhbahn in den 70ern. Wurde dann zu einer Großraumdiskothek umfunktioniert und war die erste Hip-Hop-Diskothek außerhalb der Bronx, die halt dann auch das ganze weiße Publikum, so diese Downtown, Artsy Clique da reingebracht hat. Und von dort ging es dann eigentlich auch in die ganze Welt. Und das Ganze wird auch im Film so ein bisschen über die Handlung behandelt. Es ist natürlich Popcorn-Kino, aber der Film hatte gerade in Deutschland einen großen Einfluss auf die damalige erste Generation. Und als ich den Film gesehen habe, wollte ich halt diese ganze Breakdance-Musik kennenlernen. Ich wollte die ganzen Sachen anziehen können, die ich da in dem Film gesehen habe. Und ja, mit dem Entwurf bin ich dann eigentlich auch raus und in dem Alter natürlich ohne Führerschein und ohne wirkliche Bezugsquellen, außer die paar Platten, die ich durch meine Cousins hatte und noch ein paar 80s R&B-Sachen von meinen Schwestern, keine Ahnung, Sachen wie Gap Band, bin ich dann einfach in die Plattenläden, oder was heißt nicht mal Plattenläden, in die CD-Läden, die es bei uns gab. Das war natürlich naheliegend, ins Wollhaus zu gehen, in Musikus. Dann war ich auch im Music Pool im Kätchenhof und habe dann dort halt den Verkäufern erklärt, ich suche Hip-Hop und ich suche Breakdance-Musik und alles aus den 80ern, so wie Beat Street. Und dann haben die mich halt angeguckt und gelächelt und haben mir halt erzählt, okay, wir kennen das, aber du bist viel zu spät. Weil da waren halt schon 15 Jahre irgendwie vergangen. Und dann gab es ja auch noch den Medienwechsel, bedeutet alles, was damals in der Zeit auf Vinyl erschienen war, das war eine Fad, das fand nur kurzfristig statt. Und als die Kuh gemolken war, wurde halt der nächste Trend ins Visier genommen. Und dann war Breakdance kurzfristig tot in Deutschland. das Interesse für Hip-Hop hatten dann nur noch wirklich die Eingefleischten und deswegen wurden diese ganzen Vinyls halt auch nie auf CD neu veröffentlicht und somit hatte ich halt einfach keinen Zugang. Und dann wurden mir aber Tipps gegeben, okay, geh auf den Flohmarkt, da findest du vielleicht was. Das habe ich dann gemacht. Ich war die typischen Dinge halt, Theresienwiese, bin nach Neckarsulm zur Quelle auf dem Hertie-Parkplatz damals schon. Und dann gab es ja in der Innenstadt auch immer mal wieder was. Und das waren so meine ersten Dinger. Aber da habe ich dann halt eher so Sachen bekommen wie Bandolero, Paris Latino, Happy Station von Fun Fun, wobei das eigentlich Italo-Disco ist. Ich habe es als Breakdance-Musik wahrgenommen, weil ich es nicht besser wusste. Oder mal einen Sampler wie Let's Break, so eine Sachen. Aber so richtig viel war das noch nicht. Und dann hatte ich aber durch Zufall plötzlich einen Zugang. Und zwar Officer Bronco, mein bester Freund damals, Shoutout an der Stelle, der hatte Fahrschule und musste in der Uhlandstraße einparken üben. Das war in den späten 90ern. Und sagt dann abends zu mir, du hör zu, ich habe heute in der Fahrschule gesehen, da gibt es einen Plattenladen, geh doch da mal hin und frag. Und dann bin ich am nächsten Tag halt direkt reinspaziert als Kid und habe halt dann Heiko gesehen und meinte so, ich suche Breakdance-Musik und Oldschool-Hip-Hop. Da wusste ich schon, dass man es Oldschool-Hip-Hop nennt durch meine Cousins. Und dann hat Heiko mich halt angeguckt und er fand es wahrscheinlich funny, dass da halt so ein Kid ankommt und sich für eine Musik interessiert, die eigentlich out war. Oder halt nur noch wirklich für Leute, die halt eingefleischt waren, ein Thema war. Aber der hat mich dann halt im Hinterkopf behalten und hat dann, wenn er irgendwie Sammlungen aufgekauft hat oder ihm auf dem Flohmarkt was in die Hände gefallen ist, mir immer wieder Platten mitgebracht. Und so hat er mich halt nach und nach mit Scheiben versorgt. Und dann kam noch hinzu, dass wir noch eine weitere Schnittmenge hatten. Ich habe einen Onkel, der ist Fahrlehrer und der war in den 80ern beim Göttig angestellt oder war Fahrlehrer, ist leider schon verstorben. Und Heiko war bei ihm in der Fahrschule und deswegen kannte der auch meinen Cousin Wolfe, also einen Sohn. Und wusste dann auch.
Heilbronn ist klein, ne?
Ja, Heilbronn ist ein Schuhkarton und das ist so schön einfach. Ja, und keine Ahnung. Der hat dann halt, dadurch war halt schon eine Bindung und dann kam noch hinzu, dass Heiko auch die Breakdance-Sensation damals mitgemacht hat. Der war 14, als er auf der Base war und also am deutsch-amerikanischen Volksfest, ansonsten kam er ja nur mit ID-Card rein und hat dann da halt auch das Festzelt noch im Kopf und wusste, dass da halt Sachen wie Nucleus und Egyptian Lover und so liefen und ich glaube, das war halt so quasi der Icebreaker zwischen uns und daraus ist dann auch eine langjährige Freundschaft entstanden, die bis heute Bestand hat. Wir haben auch Jahre später viel Grafik zusammen gemacht, also alles, was an Stickers, Posters, Flyers, T-Shirts bei ihm irgendwie über die Theke ging und halt in Eigenproduktion entstanden ist. Das war eigentlich immer so im Duo entstanden.
Du bist vom Beruf bis so Grafikdesigner.
Genau, richtig. Ja. Ich habe das mal gelernt. Zuerst Schriftsetzer, dann später noch KD studiert, also Kommunikationsdesign. Und hatte dadurch halt auch immer die Möglichkeit, dann quasi meine Ideen, auch irgendwann, als ich das Handwerk halt erlernt hatte, sowas braucht Zeit, klar, aber auch so erste Gehversuche zu starten und hatte halt dann schon durch die ganze Druckbetankung kulturell halt auch eine ungefähre Idee, wo das Ganze bei mir hingehen soll. Naja, und das waren so mehr oder weniger, achso, jetzt war es eigentlich nur musikalisch. Fashionmäßig war dann neben Beat Street natürlich noch ganz groß für mich eine Arte-Doku, die lief 96 oder vielleicht auch 97, im Fernsehen, die war von Rolf Wolkenstein und der Typ hatte schon davor sich im Hip-Hop einen Namen gemacht in Deutschland, weil er Freestyle auf Viva produziert hat. Das war die erste deutsche Hip-Hop-Sendung, die wurde moderiert von Leuten wie Torch, DJ Style Wars, dann Swipe und Storm von Battle Squad und da hat sich im Prinzip alles, was Rang und Namen hatte in der deutschen, damals noch Underground-Szene oder gerade im Übergang zum Mainstream die Klinke in die Hand gegeben. So ist es richtig. Und so kam es halt, dass der Typ für diese Doku Out in the Streets, SMLXL, die Geschichte der Streetwear, also ich glaube im Namen steckt ja schon, wo es inhaltlich hingeht, der ist nach New York geflogen und nach LA und hat halt quasi die ganzen OGs von damals interviewt und hat alle Zeitzeugen sprechen lassen. Das waren Leute wie Popmaster Fable von Magnificent Force, das waren Leute wie Jam Master Jay von Run DMC, Fab Five Freddy, der ja auch Yo MTV Raps in den 80ern moderiert hatte, Ken Swift von Rocksteady Crew und an der Westküste Leute wie Paul, komm gar nicht auf seinen Nachnamen, egal, von Stussy einer, Paul Mittelmann, glaube ich, die X-Large-Jungs und den Writer Delta, also nicht den Amsterdam-Delta, sondern es gab auch noch einen an der Westküste. Und so habe ich halt dann überhaupt erst verstanden, dass Hip-Hop-Fashion halt mehr ist als Style, sondern ja irgendwo auch Statement und Haltung und Erkennungszeichen. Und dass Fashion dir halt die Möglichkeit gibt, zu zeigen, wer du bist und für was du stehst. Und das gilt ja eigentlich für alle Jugendkulturen, egal ob im Hip-Hop die B-Boys mit ihren Shell-Tops, also die Superstars und Kangol-Hats, oder Punks mit Dogs und Karo-Hosen, oder halt Skater mit Santa Cruz-Shirts und Baggy-Pants. Und das hat eigentlich mehr oder weniger das bestätigt, was ich vielleicht schon ein bisschen für mich ergründet hatte, ohne halt zu wissen, was abgeht.
Was war dein erstes Outfit?
Oh, sehr gute Frage. Ich glaube, das allererste, das war dann später schon in der Internetzeit. Das war ein Kangol-Hat, ein Grouser. Das war das Original aus Beat Street. Bin ich auch über einen Sammler, den ich in einem Forum kennengelernt hatte, rangekommen. Aber das war noch kein Outfit. Das war halt so der erste, das erste
Puzzleteil. Ja, aber ich meine, das, was du selber, nicht als Sammler,
ach so,
sondern was das du waren, gekauft das waren, hast oder in New York.
Das waren ganz klassisch, also zum einen war es ein Le Tigre Polohemd, also ein Poloshirt, aber dass das Hip-Hop war, wusste ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob man in Deutschland...
Oder dein erst bewusst gekauftes Hip-Hop-Item, für dich aber nicht als Sammlung.
Für mich.
War es eine Mütze, ein Turnschuh?
Das waren Turnschuhe auf jeden Fall, das waren Puma-Kleids, mhm. Damals noch als Baskets bekannt. Weiß mit grauen Streifen. Und das war auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Gefühl, den Schuh dann halt zu haben.
Ich habe mich letztens gefragt, wie heißt denn, also bei Adidas sind es drei Streifen, mhm. bei Nike ist es der Swoosh. Wie heißt denn dieser Puma, was ist es?
Der Formstrip.
Der Formstrip?
Ja.
Okay.
Ich weiß gar nicht, wo das herrührt, ob die das selber gecoint haben oder ob das dann irgendwie so ein Ami-Ding war. Weil oft war es ja so, gerade in der Anfangszeit hatten ja europäische Marken in der Hip-Hop-Fashion einen großen Einfluss. Also das kam eigentlich mit der Breakdance-Fashion dann. Und da waren es dann halt Brands wie Adidas, wie Puma, aber auch Casal. Das war, ist eine Brillenmanufaktur gewesen. Und die war auch aus Europa, beziehungsweise der Typ selbst, Kari Zaloni, das war eigentlich ein Wiener mit griechischen Wurzeln. Und der kam dann nach München und hat dort...
Fashion- und Hip-Hop-Lexikon.
Und hat dann dort quasi angefangen, Brillen zu gestalten. Und der Name Casal, oder Casal, sagen die Amis, das setzt sich ja aus dem Vor- und Nachnamen dann auch zusammen. Und so ging ja auch die ganze Breaker-Fashion los irgendwie. Und das war ja... Das hatte einen funktionalen und einen visuellen Aspekt, weil das Funktionale natürlich, du hattest eine rutschige Textur, die Jungs konnten sich gut auf allen möglichen Körperteilen drehen und gleichzeitig aber auch durch die Farben und durch diese Streifen, jetzt gerade bei Adidas auch, konnten die halt ihre ganzen Moves noch besser akzentuieren und hat die dann natürlich auch beim Tanz unterstützt. Und genauso wie es gab noch BVD-Shirts, also jetzt wird's richtig nerdy, und das waren so 100% Polyesterteile. Und Mocknecks, das waren Rollkragenpullis, auch 100% Polyesterteile von Wayne Scott. Und das war eigentlich Base Layer für Wintersport. Aber die Kids haben halt gemerkt, okay, rutschiger geht's nicht, das ziehe ich mir an auf dem Dancefloor. Und dann kriege ich halt Moves hin, die halt, oder ein Backspin, der halt so,
dieses so lange hat sich noch keiner gedreht. Dieses Baumwoll-T-Shirt nicht hinbekommen.
Genau, richtig, ja, allein schon okay. wegen Schweiß. Durchs Schwitzen halt irgendwie. Und diesen ganzen Style hat ja dann mehr oder weniger die Hip-Hop-Fashion auch ausgemacht. Also dieses Larger-than-Life-mäßige, große eckige Brillen, große Kangol-Hüte, also diese typischen Safari-Filzhüte mit dem Knopf obendrauf, die Adidas-Anzüge. Das war ja dann ein Style, wie gesagt, der vor allem dann auch durch Run-DMC in Europa plötzlich publik wurde. Die waren ja die zweite Generation Rap-Superstars. Ganz am Anfang steht Curtis Blow, also wirklich als Einzelperson, der auch einen Major-Deal hatte, der dann auch wirklich schon Geld verdienen konnte, zu Recht. Und Run-DMC waren halt die Nächsten. Und bei Run-DMC war es so, die haben ja die Superstars getragen. Und auch die Adidas-Anzüge und das alles. Und der Einfluss kam aber eigentlich maßgeblich durch Jam Master Jay, das war der DJ der Crew. Und Run und DMC haben das auch immer bestätigt, dass er halt den Einfluss hatte. Die waren auch aus Queens, alle drei. Aber Jay war immer der halt einen Fuß auf der aber Straße hatte.
Nicht dein Vater.
Nee. Der war da eher auf dem Brad Pack-Film als auf Run DMC. Und dementsprechend war es bei Jay dann aber so, dass der halt diesen ganzen Flavor in die Gruppe reingebracht hat. Durch eben auch die Neighborhood Hustlers. Weil der gesehen hat, wie die Leute am Street Corner sich kleiden. Und die waren natürlich die Einflussreichen für die Kids. Die Kids haben an denen hochgeschaut, weil die natürlich die freshesten so in der Neighborhood waren. Die hatten halt dann perfekt gebügelte Shirts, die hatten Sharkskins, also Anzugshosen, die sprühgestärkt waren. Die hatten nagelneue Fresh Out the Box Superstars oder Puma-Kleids und natürlich auch schon Goldschmuck. Und der Goldschmuck war ja auch so ein Statussymbol. Die wollten damit auch ausdrücken, dass sie es geschafft haben. Und das Ganze zusammen haben Run DMC natürlich groß auch in ihrem ganzen Image dann aufgefahren, haben ein Lied über Adidas geschrieben, auch My Adidas, also über den Superstar. Die Amis sagen ja immer Adidas, aber eigentlich ist es Adidas. Und jedenfalls, so kam es dann irgendwann zu dem Major Deal, weil Angelo Anastasio, der war Produktmanager in Amerika, der hat dann irgendwie gesehen, okay, die Kids gehen voll drauf ab, was Run DMC da macht. Dann gab es ja auch das Konzert im Madison Square Garden, das bekannte. Und auf jeden Fall sind die dann, Horst Dassler hat denen erlaubt, auf der ISPO aufzutreten, 86 glaube ich. Und so kam es zu dem Deal. Und so kam es, dass Run DMC eine eigene Kollektion bekommen hat, 86. Und die bestand dann aus Shirts, aus verschiedenen Basketball-High-Tops. Die hießen Fleetwood und Eldorado und waren dann benannt nach den Automodellen, die die selber fuhren. Und dann gab es auch einen Ultrastar, das war quasi das Facelift vom Superstar, den man dann auch wirklich ohne Schnürsenkel tragen konnte, weil in den Zungen waren quasi so Straps eingenäht. Und das war natürlich für die Kids hier ein Thema. Und so kam es dann auch, dass...
Du so in die Schule gegangen bist?
Genau, wobei nicht ohne Schnürsenkel. Das habe ich dann später gemacht in der Berufsschule, aber verstanden hat es keiner.
Und dann kommen wir wieder zu deiner Sammelleidenschaft. Mhm. Der Kangol-Hut war das erste.
Genau.
Also hast du dich ganz bewusst entschieden, mit dem Sammeln anzufangen? Und warst du in Heilbronn, hast du schon Gleichgesinnte gefunden oder andere Leute aus der Hip-Hop-Kultur,
mit denen du
abhängen und dich austauschen konntest?
Ja, absolut. Das waren vor allem die ganzen Leute, die ich halt über Heiko im Plattenladen kennengelernt habe. Weil da natürlich alle unterwegs waren. Aber ich muss dazu sagen, zu der Zeit habe ich die Oldschool-Fashion bewundert und versucht auch dran zu kommen, aber das waren für mich auch die Anfänge und da ging das noch nicht so gut und dann waren natürlich Leute gerade in dieser Bubble.
Das war noch pre-Internet, oder?
Korrekt, genau. Ja. Das war noch davor und die Bubble damals bestand halt aus den ganzen Hip-Hop-Dudes, die das damals alles mitbekommen hatten, aber A war natürlich der Access in Deutschland schwierig. Du hast, wenn überhaupt, Superstars oder diese Made in USA Sachen halt einfach nicht kaufen können. Wenn dann überhaupt nur in der Base. Und in Heilbronn habe ich vor allem über die Musik extrem viel kennengelernt. Über Oldschool Hip-Hop, die ganzen Leute, die halt dann beim Heiko im Laden immer abhingen, in Pappe, in Oviedo, in Ingo. Die waren ja damals noch alle am Start und waren ja auch seine Crew und seine Clique. Und das war eigentlich dann so.
Und wie haben die mit so einem Kleinen, wie sind die mit dir umgegangen?
Die waren überraschend nett. Also ich hatte natürlich, mir ging jedes Mal das Stift, wenn ich die gesehen habe und die mich angesprochen haben. Aber da war nie irgendwie, dass die mich jetzt irgendwie belächelt hätten oder gedacht hätten, so ja komm, hier, du hast doch eh keine Ahnung. Sondern ich glaube, die fanden das alles so ein bisschen weird halt, aber auch irgendwie witzig, dass da halt so ein Kid ankommt und die halt so ausfragt, weil ich wollte alles aufsaugen wie ein Schwamm, sehr typisch in dem Alter und halt alles wissen und das war auf jeden Fall
alles hängen geblieben, ne?
Alles eigentlich. Ja. In dem Alter, da bleibt es irgendwie noch hängen. Später wird man vergesslich. Ja, und dann kam natürlich hinzu mein Cousin Frank, der hat mich dann damals auch 94 in den Laden mitgenommen, weil er halt gesehen hat, so okay, ich trage halt Streetwear, die halt damals einfach angesagt war. Sachen wie Stussy, Carhartt, Tribal, Haze. Und der hat dann halt gesagt zu mir, hey, da gibt's so einen Laden in Heilbronn, dann nehme ich dich mal mit. Und in diesem Laden gab's halt die ganzen Brands. Und der Laden war in der Sizilienstraße. Wir wissen, glaube ich, alle, was gemeint ist. Hinterm Amtsgericht, Backyard. Und dann bin ich ins Ghetto. Und das Ghetto war ja von den drei Brüdern Aki, Aygün und Schoko, der leider auch schon von uns gegangen ist, rest in peace, geführt. Aber Aki hatte ja davor schon das Outfit in der Zehntgasse. Du wirst es wahrscheinlich noch kennen. Mhm. Ich war zu jung, noch mit dem Rooftop-Piece-Outfit vom Pappe damals gesprüht. Ich habe nur später halt Bilder gesehen vom Aki. Und auf jeden Fall bin ich da mit Frank rein. Und Schoko und der, das war eine Clique, die kannten sich aus dem Fitzcarraldo, also was später dann Hartmanns wurde. Und aus dem Theatro oder Le Freak, keine Ahnung, eins von beiden war ja...
Alles mal, Jacke wie Hose.
Stimmt, Jacke wie Hose, genau. Kenne ich auch nur von Erzählungen alles.
Ja.
Und eben, genau, und dann haben die Tunschers halt verstanden, dass ich halt zu Frank gehöre und dann war ich mit denen connected. Und Jahre später habe ich dann auch viel mit Aki zusammengearbeitet, wurde dann sein Haus- und Hofgrafiker, quasi die Ablöse vom Chris Butz, vom Diso, der auch vorher schon für Heiko irgendwie der Grafiker war. Also irgendwie bin ich immer so hinterhergehechelt, aber ich werde einen Diso nie einholen, weil der Typ war einfach King und ist es bis heute. Naja, aber die Turnschuhs waren dann nochmal ein großer Einfluss für mich, sowohl musikalisch als auch fashionmäßig, weil Schoko war ja damals dann auf dem House-Film irgendwie und so habe ich dann House-Music kennengelernt und die haben mir aber trotzdem erzählt, in den 80ern haben sie halt auch viel Hip-Hop gehört und alles. Und Aygün hat ja damals dann auch irgendwann beim Hayes in, ich glaube Hayes ist damals von New York nach L.A. und hat dann da irgendwie ein Grafikstudio aufgebaut und die Fashion-Brand und Aygün hat mir dann halt auch erzählt, was in L.A. abging damals und so war ich dann schon auch am Puls der Zeit, auch wenn ich ein kleines Kind war und nach der Schule dann nur hin bin, damit ich halt auf der Bierbank irgendwie Phillies rauchen kann, weil die ja damals irgendwie im Sortiment hatten. Und die geilen Sweater und Longsleeves dazu auch.
Also in die Modebranche beruflich wolltest du nie?
Über den Aki schon, aber nur als Zaungast. Also Aki hatte ja damals...
Aber da hat sich nicht für dich irgendwie so eine Ambition oder ich will selber mal ein Label haben, das Klamotten macht oder sowas oder für ein großes Label arbeiten...
Also klar, ich hab damals auch irgendwie mit einem Kumpel, Thomas Tellmann, Shoutout, Vior haben wir mal kurz verfolgt, das war so ein kleines Brand, aber das waren nur Custom Trucker Caps und irgendwie diese typischen Van-Slip-Ons haben wir uns halt ungebrandete in Weiß gekauft und die dann halt bemalt, solche Sachen schon, aber ich hatte glaube ich einfach immer viel zu viel Respekt vor diesen Oldschool-Brands. Aber über Aki kam ich dann auch an verschiedene Sachen ran, für Bread & Butter was gemacht damals und für Schoko tatsächlich. Der hat mir auch dann ab und zu Jobs zugespielt. Da ging es mal um eine Brillenkollektion für Pascha Ibiza, also diese Nightclub-Kette. Mhm. Die haben ja diese ganz typischen, diese Doppelkirsche als Bildmarke. Und die wollten dann eine Brillenkollektion und Schoko meinte dann, komm, das ist doch was für dich, entwerf doch mal was. Dann habe ich damals so 10 Brillen entworfen irgendwie und die waren aber vom Style her halt auch voll auf 80er dann, klar, weil ich ja Casal selber so mochte und fand das, es hat mir super Spaß gemacht, war dann auch toll für meine Mappe später irgendwie, es wurde auch fair bezahlt, aber ich habe die Prototypen oder so dann auch nie gesehen. Aber das waren so die einzigen Kinderschritte, die ich mal in Richtung Fashion wirklich
dann gemacht habe. Hätte ja sein können, dass du da... Klar. Okay, und dann... Die Sammlung, die mit dem Hut begonnen hat.
Ja.
Und wie ging es dann weiter? Also musste aus dem einen Hut dann mal ein komplettes Outfit werden?
So, ja, absolut.
Und dann war gut?
Nee.
Und dann ging es so weit? Also wie wurde das sozusagen zu so einer Sucht? Und man hängt ja dann auch gern auf Flohmärkten oder auf eBay oder wo auch immer du die Sachen geschossen hast oder versucht, Leute kennenzulernen, die... Connections haben zu irgendwelchen Lagerhallen, wo noch Zeug ist.
Das ist genau das.
Also wie war das eine bewusste Entscheidung, ich starte jetzt und ich will irgendwie eine amtliche Sammlung irgendwann mal haben? Oder war das so ein einfach Kaufrausch, ein unstrukturierter?
Das schon auch, ja. Aber ein Kaufrausch war ja so gesehen gar nicht möglich. Da hat ja ganz viel Geduld auch dazu gehört. Aber wie du sagst, das war auf jeden Fall eine Sucht. Aber ich habe nie gesagt, ich starte jetzt eine Sammlung. Ich habe dann natürlich versucht, weiterzukommen, Kontakte zu knüpfen. Und dann kam tatsächlich das Internet. Und das war der größte Segen für mich. Ab 98 hat unser Haushalt dann einen Internetzugang bekommen. Ich habe dadurch dann die ganzen AOL-Foren kennengelernt und mich da halt durchgeforstet zu Anfangs. Und bin dann auch irgendwann auf ein... auf ein UK B-Boy-Forum gestoßen und ich weiß nicht mehr, ob ich da per Zufall drauf gekommen bin, ob ich es in einem Fanzine gelesen habe, ob es mir irgendein anderer Sammler erzählt hat, den ich dann schon kennengelernt hatte online. Auf jeden Fall, das war so ein Raum und da haben sich halt ganz viele Heads aus London befunden und auch aus Manchester, die Oldschooler halt aus UK. Und da habe ich mich dann halt einfach in meiner Unwissenheit durchgefragt und bin dann halt wahrscheinlich ein paar Leuten auf den Sack gegangen.
Wie auch. Beim Heiko Schweizer im Laden.
Ja, genau. Genau so. Also kein Skrupel und halt einfach fragen. Weil ich gedacht habe, mehr wie Nein sagen können sie nicht. Und habe dann halt gemeint so, ja, habt ihr noch Breakdance-Musik? Habt ihr noch Oldschool-Hip-Hop auf Platte? Kann ich von euch Platten kaufen? Habt ihr vielleicht noch das eine oder andere Teil, das ihr selbst getragen habt? Und da hatte ich tatsächlich Glück, weil ich zu einem guten Zeitpunkt am Start war. Da waren, waren die späten 90er. Da war es so, dass die Leute selber noch wahrscheinlich um die 30 waren. Die hatten da noch keinen.
Da warst du 15, 16, 17.
Ja, 15, 16. Und die waren damals einfach noch nicht so sehr rückwärtsgewandt oder nostalgisch, nennen wir es mal eher so. Und deswegen war das für die cool. Die haben die aktuellen Hip-Hop-Trends mitgemacht. Die haben dann halt Karl Kenai getragen und hatten keinen Bock mehr auf Adidas. Also jetzt übertrieben dargestellt. Und so kam es, dass die mir halt dann Sachen verkauft haben zu Anfangs. Und ich dadurch dann halt auch an ein paar Teile dran kam. Und dann hat mir zeitgleich auch ein Freund erzählt, hey, hör zu, es gibt so Online-Plattformen, da kann man Sachen ersteigern und da gibt's alles. Guck doch da mal. Und das hieß Alando und das war von den Samba-Brüdern damals gemacht. Und das wurde dann, glaube ich, nach einem halben Jahr verkauft für, keine Ahnung, einige Millionen auf jeden Fall von eBay US. Und dann gab's plötzlich eBay.de. Dann habe ich mir da 99 einen Account gemacht, habe dann geschnallt, dass es Ricardo hieß das, in der Schweiz gibt. Dann habe ich mir da noch einen Account gemacht. Und habe dann da halt angefangen auch zu jagen. Bin dann so an, ach so, vor allem auch über die UK-Jungs, dann halt an ein bisschen Beat Street Puma, also an die Savannah Windbreaker, an die Calcutta Windbreaker gekommen. Und so kam es, dass ich dann halt über eBay Sachen schießen konnte. Ja, und so nach und nach ging dann halt mehr oder weniger so mein ganzes Ferienjobgeld, Weihnachtsgeld, Geburtstagsgeld, Taschengeld war eh nicht hoch genug. Oder wenn es mal von der Familie irgendwie was gab, eigentlich immer für Fashion drauf. Und meine Mom hat es natürlich beobachtet, klar. Und auch, dass ich immer ins Ghetto gegangen bin am Wochenende, also in den Laden. Aber für die war das irgendwie cool, weil die kannte das ja auch durch meine Geschwister. Meine mittlere Schwester Kathi, die war damals nach Amerika ausgewandert und hat dann dort als Berufsmusikerin, als Jazzbassistin in verschiedenen Kombos gespielt. Bedeutet, die hat auch viel Wert auf Bühnenoutfits gelegt, aber die ist auch so privat offstage auch immer cool rumgelaufen. Und meine ganz große Schwester Kathi, die hat zu der Zeit im PHV gearbeitet, in Heidelberg, im Patrick Henry Village und hat dann dort im PX halt auch immer so die neueste US-Mode getragen. Und die hatte damals tatsächlich auch einen türkisfarbenen Trans Am, also quasi der Kit aus Knight Rider, aber halt ohne den Bodykit. Also die Schürze war nicht die und auch den Scanner hat sie nicht am Auto vorne gehabt, klar. Aber so innen diese geschwungene Mittelkonsole oder die Konsole einfach, das hatte der tatsächlich. Und das fand ich natürlich extrem cool damals. Ja, und so kam es, dass ich halt immer mehr Fashion halt angehäuft habe. In manchen Jahren ging ein bisschen mehr, dann gab es Jahre, da ging kaum was oder halt nur die Colorways, die ich schon hatte oder die
also
mich
Breaks,
nicht interessiert haben.
Weil du genug hattest, gab's nie?
Gab's nie, aber irgendwann war dann halt ein Punkt, wo ich halt immer genauer wusste, was ich will und was ich auch nicht will. Für mich war halt immer wichtig, dass es den Kontext hat, dass es, also ja, was heißt Kontext, aber dass ich halt Sachen, die ich auf Plattencovers gesehen habe, die waren für mich natürlich interessanter oder Sachen aus Filmen, aus irgendwelchen Filmszenen, die wollte ich dann natürlich eher haben, wie jetzt irgendwie einen grünen Cortez anstatt einen blauen Nike Cortez, weil ich halt einen blauen Nike Cortez an Eazy-E gesehen hatte. Mhm. Solche Sachen waren dann für mich schon bewusster irgendwo. Aber nee, es hat eigentlich nie aufgehört.
Und dann hast du, was weiß ich, wenn du den blauen Cortez bekommen hast, dann hast du auch das Plattencover dazu damals schon irgendwo rausgesucht, kopiert und in den Karton rein oder...
Nee, das nicht.
Und wie hast du Lights-Ordner angelegt? Wie
das,
hast du
das gemacht? Lights-Ordner, ganz klassisch, genau. Und ganz viele Paperclips halt immer gesammelt und die da reingepackt. Und als dann das Internet, als das dann losging für mich, habe ich auch extrem viel Sachen, eigentlich alles, was ich recherchiert habe, habe ich damals auf meinem Tintenstrahldrucker ausgedruckt und damit halt mein Jugendzimmer tapeziert. Das war dann halt voll mit dem Zeug und das fand ich halt cool damals.
Also kein Bravo
Poster. Wenn in der Bravo was war, genauso. Wenn da irgendwie ein Poster, also früher auch noch Marky Mark, klar, war ja so eine Jugendsünde, aber der Typ ist cool bis heute. Auch ein Vanilla Ice finde ich bis heute cool. Das war ein guter Rapper, der wurde halt peinlich vermarktet, was seine Outfits anging. Nicht mal die Frisur.
Hast du irgendein Item, das er mal getragen hat?
Nee, tatsächlich nicht. Doch, meine Rope Chain, aber das ist ja so allgegenwärtig.
Gibt es irgendeine Klamotte von Vanilla Ice, wo du sagst, ach, eigentlich könnte ich danach mal jagen?
Ja, auf jeden Fall. Diesen Miami Dolphins Sweater, den er in Ice Ice Baby trägt. Den sehr gern, aber auch der ist heute, die Preise sind komplett durch die Decke gegangen, weil die Nachfrage halt über die Jahre immer größer wurde.
Aber was muss man denn, was weiß ich, für so ein Vanilla-Eis, Miami Dolphins Sweater, was muss man da hinlegen, wenn man den irgendwo
Also ich glaube, dadurch, dass das so ein generisches Teil ist und mit ein bisschen Glück, was im Netz auf jeden Fall nicht mehr funktioniert, weil das Erste, was sowohl Händler als auch Privatpersonen machen, ist, die checken, hat noch jemand, bietet jemand ein Vergleichsprodukt an und entsprechend übernehme ich den Preis oder mache es sogar noch teurer. Da gibt es auch völlige Gaga-Preise. Leute haben einen Run-DMC-Sweater, der kostet $5,000. Der gleiche, der hinter uns hängt. Aber niemand wird den kaufen. Und die Scheißen, denen ist es auch egal. Also die machen das nur...
Du darfst hier die Scheißen drauf sagen.
Okay. Die Scheißen drauf. Die machen das nur aus Prestige halt. Aber ich glaube, für so den Miami Dolphin Sweater in einem Thrift Store in Amerika kriegst du den mit ein bisschen Glück wahrscheinlich für $5 oder $10. Aber bei Etsy würde dich wahrscheinlich $250 bis $300 kosten.
Und gibst du dann manchmal den Etsy-Preis aus, wenn du unbedingt was haben musst?
Ja, absolut. Ja. Also ich bin mittlerweile auch bereit, weil es dann wirklich so krasse Teile sind, dass ich genau weiß, ich habe mittlerweile keine Chance mehr. Das Ding ist, die ganzen Preise sind auch durchs Internet. Natürlich, das hat die Nachfrage befeuert. Alles wurde teurer, alles wurde immer rarer. Die Japaner haben auch extrem viel aufgekauft. Und weil die ja auch eine ganz andere Wertschätzung sowohl für Jugendkulturen als auch für Fashion haben. Und die haben halt ganz viel nach Japan geholt, auch schon in New York, damals alles aufgekauft in den 80ern. Und dementsprechend sind die ganzen Preise halt durch die Decke gegangen. Aber wie gesagt, es gibt Teile, für die bin ich gern bereit, mehr auszugeben. Ich war auch lange Jahre auf der Jagd nach einer original Dapper Dan Jacke. Und die ist gerade tatsächlich auf dem Postweg, endlich.
Okay, herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Wir haben von Leitsordnern gesprochen. Wie organisierst du heute deine Sammlung? Gibt es Excel-Listen?
Mittlerweile gibt es alles, zumindest die 80er, fotografisch dokumentiert. Das ist ongoing. Ich habe mit den 90s noch nicht angefangen und den 2000ern auch nicht, klar. Gerade über meinen Kanal habe ich jetzt eigentlich auch vieles aus meiner Sammlung veröffentlicht. Was da fotografisch eben auf Oldschool-Hip-Hop-Fashion zu sehen ist, drückt schon eine große Strecke von dem aus, was ich aus den 80ern habe. Aber da gibt es noch Items, die ich einfach noch nicht abgelichtet habe. Da ist noch einiges in der Pipeline, aber da muss ich erst noch zu kommen. Aber ansonsten habe ich tatsächlich das meiste wirklich im Kopf. Und das ist gespeichert, also...
Ja, für die Nachwelt.
Für die Nachwelt versuche ich es eben so abzuhandeln, das Ganze.
Und das bist du da? Gibt es irgendwie, wahrscheinlich gibt es das in Deutschland oder in Dach, so eine Collector-Community, in der du irgendwie auch vernetzt bist? Und
ja, auf jeden Fall.
Wie groß bist du da oder klein? Also hast du eher eine kleine Kollektion im Vergleich zu den anderen oder... Bist du schon einer von den Leuten im deutschsprachigen Raum, die am meisten zusammengetragen haben? Ist ja am Ende jetzt über ein Vierteljahrhundert.
Ja, absolut. Also ich bin da schon, glaube ich, unter den Collectern, die es ernst meinen. Und deswegen hatte ich dann auch das Glück, hier ausstellen zu dürfen. Weil die halt auch vom Museum dann festgestellt haben, über meinen Account, okay, ich habe Sachen, die hat sonst keiner. Dasselbe ist, ich habe einen Adidas-Anzug. Das ist so ein ganz typisches Teil aus den 80ern, der A15, aber ich habe den halt als Run-DMC-Version und die unterscheidet sich durch die Materialität. Das ist ein Trainingsanzug, aber komplett aus Leder, der hängt auch hinter uns. Schwarzes Leder und der hat eben feuerrote Wildlederstreifen und auf dem Rücken noch ein fettes Trefoil, also dieses typische Adidas-Dreiblatt und die passende Hose dazu und da ist eine Bügelfalte eingenäht, was eigentlich typisch ist beim A15, aber dass es den halt auch in Leder gibt, das wurde halt extra für Run-DMC damals entwickelt, mit denen zusammen auch und solche Sachen, die vielleicht noch, in Hamburg gab es die Ausstellung Eine Stadt wird bunt, da war zumindest die Jacke auf Display, aber ich habe selbst alleine irgendwie 15 Jahre gebraucht, bis ich dann beides vollständig hatte. Ich habe Bootleg, Gucci, Sweater, die hat sonst keiner. Die sind aus Chinatown, aus den 80ern. Und so mein Holy Grail in meiner Sammlung ist ein Dapper Dan Anzug in Hommage allerdings. Das ist ein Crisscross Anzug. Ja, Crisscross, und wie beschreibe ich das? Das ist eine Leder-Blouson-Jacke in schwarzem Kalbsleder und die hat quasi eingenäht, original MCM-Material.
Und MCM ist so eine Edelmarke.
Genau, richtig.
Für Leute, die nicht so tief
aber auch mit einer ganz wilden Brand-Story. Mhm. Die ging ja los irgendwie, also die Brand an sich, MCM, stand sowohl für Michael Kromer München, das war der Designer, als auch für Moderne Kreation München und noch davor Moderne Coiffeure München. So hieß der Friseurladen von seiner Frau Marin. Und für die hat er das Logo damals gestaltet. Und dann gab es als erstes nur so Kulturbeutel, die er im Laden verkauft oder halt hinter Display gestellt hat. Daraus wurde Reisegepäck, daraus wurde ein Million-Dollar-Business, was ein globales High-Fashion-Unternehmen wurde, stark ausgerichtet an Louis Vuitton. Sieht ja auch ähnlich aus. Also es ist halt cognacfarbenes Coated Line, also beschichtetes Line, mit einem MCM-Logo draufgedruckt als Rapport. Und dazu hat noch dieser Bavarian Diamond. Und das war quasi so die deutsche oder die Münchner Antwort auf Louis Vuitton. Und das war dann auch das Ding, dass halt diese ganzen High-Fashion-Brands ab den 80ern in New York dann plötzlich Einfluss genommen haben und die ganzen Hustler anfingen, das Zeug zu tragen. Ich hole gerade aus, aber ich versuche wieder den Bogen zu kriegen. Und auf jeden Fall MCM halt eins der Labels, die halt die Hustlers getragen haben. Dann gab es einen Typ in Harlem, der hieß Dapper Dan. Das war ein Pelzhändler der 70er, der auch maßgeschneiderte Anzüge verkauft hat. Und der hat dann halt gesehen, was für eine Power in diesen Logos steckt und in diesen High-Fashion-Sachen. Denn die Kids in seiner Neighborhood haben angefangen, die Bootleg-Taschen, weil die hatten natürlich kein Geld für die Originale, das waren Kids, die Sachen auseinanderzuschneiden und daraus Patches für ihre Kleidung zu machen. Und er hat das gesehen, also war er nicht quasi der Originator in dem Sinn, aber er war der Multiplicator, er hatte die Vision und er hat es professionalisiert. Er hat sich dann ein Schneideratelier eine Schneiderwerkstatt mit einem Atelier und einen Shop in Harlem eingerichtet, in der 125th Street, und hat dann dort quasi Eigenkreation mit Logos von Gucci, von Louis Vuitton, von MCM, von Fendi und so erschaffen. Am Anfang hat er noch die Originalware gekauft, irgendwie bei Gucci und bei Louis Vuitton in der Fifth Avenue oder in der Madison Avenue. Aber die Läden, die hatten ja keinen Bock auf irgendwelche Leute aus Harlem, die halt irgendwie einer Urban Culture angehört haben, sondern die wollten halt verkaufen an Wall Street Broke und ihre gut frisierten Frauen. Und der Typ hat das halt geschnallt und hat dann halt gesagt, okay, dann cater ich an meine eigene Community und mache halt meine eigenen Kreationen. Und somit waren es auch keine Fakes im klassischen Sinn, sondern der hat halt aus meterweise dieses Material, weil irgendwann kam er halt mit der Originalware, die er dort eingekauft hat. Der hat Wäschesäcke gekauft, Dustbags, hat die zerschnitten und da halt dann eigene Kreation, Jacken, Hosen, Nike-Anzüge damit benäht. Aber irgendwann war der Demand so hoch, weil die Rapper dann auch irgendwann genug Kohle hatten, um die Sachen zu kaufen. Hat er dann halt wirklich angefangen, die Leder, die geklauten Logos auf Leder zu drucken, auf Meterware, und hatte dann halt genug Material. Und hat dann auch sein Business erweitert, hat dann einen eigenen MCM-Jeep gefahren. Der Typ war wahrscheinlich noch nie in seinem Leben in München. Den hat nicht interessiert, wer Michael Kromer war oder dass seine Frau mal einen Friseurladen hatte. Aber der hat einfach diese Macht gesehen in diesen Logos und wusste, dass er damit halt das Statement der Hustler und auch der Rapper are made it, dass er das halt über die Kleidung transportieren kann, quasi so als Kommunikationsmedium und natürlich auch um Geld zu verdienen, Logo. Der war auch ein Geschäftsmann irgendwo. Aber das hat er halt erkannt und hatte dann einen MCM-Jeep. Das war ein kirschrot lackierter Wrangler mit einem Wheelcover aus MCM in das ganze Auto ausgelegt, komplett in weißem Leder mit roten MCM-Logos. Und so fuhr das Vehikel dann durch verschiedene Musikvideos von Cool Chip und Chuck Chillout von LL Cool J. Und so kam es, dass die ganzen Rapper dann halt auch seine Kleidung getragen hat auf den Covers. Also sprich Eric B. und Rakim, Salt and Pepper, LL Cool J, Jam Master J. Die alle haben halt dann seine Kreation verewigt auf ihren Covers. Und so kam es, dass ich natürlich auch super scharf auf MCM war, weil ich irgendwann mitbekommen habe, das waren dann in den späten 90ern, als dann der Chroma-Skandal kam, der hat ja alles verloren. Der Typ war 15 Jahre oder 20 Jahre riesig, hat ein globales Unternehmen geführt in Eigenregie. Dann wurde er von einem Freund verpfiffen wegen Steuerhinterziehung, ganz klassisch, hat alles verloren, ist dann auch leider verarmt gestorben, hat es dann nochmal mit Stars sein neues Label versucht, aber das war eigentlich ein Rip-Off seines eigenen alten Business. Aber das fand ich alles so spannend, und dass das auch noch aus Deutschland kam, das war so nahe, und dass es noch und auch noch aus München kam. Und dass MCM ja auch Muschi Club München oder Manta Club McMühl, das hat ja auch diesen Trash-Faktor, was ich total geil fand irgendwie, was mir halt auch meine Cousins dann erzählt haben. Und das war halt alles ein Grund, warum ich besonders scharf dann auf MCM war. Und MCM war am Anfang noch sehr günstig. MCM, Jacken und auch so das Reisegepäck hat man in den späten 90ern oder früh 2000ern auf eBay. Ich habe mir eine Members-Only-Jacke, das war ein Bootleg, Members-Only waren Lederjacken, die man noch in ganz vielen 80er-Jahre-Filmen sieht. Die ganzen Dads haben immer so Jacken an und die haben dann hier solche Schnallen oben dran. Und die wurden halt in Chinatown von irgendwelchen windigen Geschäftsleuten als MCM-Version und Gucci-Version und Louis-Version produziert. Und so eine konnte ich damals schießen. Ist auch ein Grail in meiner Sammlung. Ich habe für die damals 120 Euro bezahlt mit 19. Ein paar Jahre später war die 1000 Dollar wert, weil einfach die Nachfrage, weil man es wieder in Rap-Videos gesehen hat, weil Armand van Helden dann plötzlich solche Sachen getragen hat. Eben, lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen wollte ich einen MCM Dapper Dan Anzug haben, aber kam nicht an original Dapper Dan Sachen damals ran. Einmal einen Typ kennengelernt, der wollte natürlich nicht verkaufen, war auch eine Gucci-Jacke, aber eine original Vintage. Aber ich hatte Glück, ich kam damals dann irgendwie an eine Frau und die hat in der Fertigung, in der Lederwaren oder in der Fertigung einfach für MCM gearbeitet. In
die
den 80ern.
Kommt man an die Frau in einem AOL-Forum?
Tatsächlich, oder? Über ein Forum kennengelernt, weil die da irgendwie drin war. Ich kann dir nicht mehr sagen, welches das war, aber dann irgendwie, die hatte Sachen und ich habe dann direkt mich bei ihr gemeldet und gemeint so, genau, die hatte Restposten. Und es gab 3 Fertigungsstätten in Deutschland, die muss in einer gearbeitet haben und die hat mir dann Meterware Rohmaterial verkauft, sowohl das Coated Line als auch das Innenfutter, schwarz mit schwarzen Logos. Und damit bin ich dann halt irgendwann zu einer traditionellen Lederschneiderin aus dem Familienumfeld gegangen und habe der halt erzählt, was meine Vorstellungen sind. Und die hat halt richtig tolle Handwerksarbeit gemacht, also Jacken, ganze Anzüge, Pelze, Mützen. Und so kam es, dass ich dann halt ihr mein Moodboard gezeigt habe. Ich hatte dann auch meine Jacke illustriert, wie ich es mir vorgestellt habe. Natürlich ganz eng an diesen Criss-Cross-Jacken von Dan. Und dann auch noch mit meinem DJ-Namen auf dem Hintergrund und eine passende Hose dazu. Und dann hat ihre Mitarbeiterin meine Maße genommen. Und dann haben wir uns dann Nachmittag über bei ihrem Atelier zusammengesetzt. Und ich habe ihr die ganzen Sachen gezeigt. Und die hat halt sofort verstanden, wie das halt alles konstruiert war und auf was es zu achten galt. Und irgendwann stand dann mein Anzug. Und jetzt hängt er hier hinter uns an der Wand.
Und wurde im Blog von Biestin von Falk Schacht nochmal extra mit einem ganzen Absatz erwähnt. Er hat gemeint, er hätte sie am liebsten geklaut, kurz überlegt. Als du das gelesen hast, was hast du da gedacht?
Dann ging mir das Herz auf. Ich musste schmunzeln. Ich habe wahrscheinlich eher gegrinst wie ein Honigkuchenpferd. Es ist absolute Wertschätzung. Also große Props an Falk sowieso. Wir haben ja eng zusammengearbeitet.
Hast du noch genug Rohmaterial, dass man bei dir und der Schneiderin aus dem Familienumfeld irgendwie so ein Ding nochmal bestellen könnte?
Auf jeden Fall, das würde gehen. Okay. Das wäre zwar mit einem Gehassel verbunden, weil das Ganze natürlich auch viel vorab...
Für einen entsprechenden Preis natürlich,
ja, klar.
Dass sich das Gehassel lohnt.
Nee, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Also wer Interesse hat, melden. Gibt es eine denkwürdige Anekdote zu einem Fund, einem Jagderlebnis-Flohmarktkauf, wie auch immer, das dir besonders im Kopf hängen geblieben ist? Oder haben sich auch Leute bei dir von sich aus gemeldet, die mitbekommen haben, da sitzt einer in Heilbronn, ich habe Zeug?
Ja, gerade auch jetzt über Instagram kam es jetzt schon häufiger vor, dass sich Leute auch dann proaktiv von mir gemeldet haben. Das ist natürlich ein Traum. Mhm. Also wenn ich das früher gehabt hätte, das ist ja, also besser geht's ja nicht. Und da konnte ich auch schon ein paar Teile schießen. Einen schönen Sheepskin-Coat, also diese Lammfelljacken, wie es die B-Boys in den 80ern getragen haben. Ich habe eine tolle Cassell-Brille, eine neue dadurch bekommen, die ist auch noch auf dem Weg. Und natürlich die Dan-Jacke jetzt. Mhm. Das ist eine Timberland-Jacke, auch komplett handgenäht, schwarz-weiß, mit dem Timberland-Logo hinten groß drauf, also dem Baum und eben der Wortmarke drunter und auch auf der Brust. Und auch so wurden mir viele Sachen angeboten, die ich aber teilweise schon hatte oder halt irgendwelche Colorways, die mich dann nicht so interessiert haben. Aber noch viel schöner war, dass ich einfach so viel Kontakte knüpfen konnte mit Sammlern jetzt und halt da auch so am Nerden bin auch.
Kam das auch nochmal verstärkt im Rahmen dieser Ausstellung oder hat das schon vorher, also den Instagram-Kanal, den gab es ja schon ein paar Monate vorher,
genau, hast du
den gestartet, glaube ich. Da wusstest du auch noch nicht, dass ein Museum anfragen wird?
Korrekt, oder? Ja. Das war also wirklich Zufall. Mhm. da kam es eigentlich zum einen, ja, das ist so eine Wechselwirkung, glaube ich. Also sowohl als auch, es kamen durch meinen Kanal dann Leute auf mich zu, aber natürlich jetzt auch durch die Ausstellung. Und ich glaube, die Ausstellung gibt mir insofern einen Boost, weil es halt auch irgendwo nochmal zeigt, dass ich halt legit bin. Mhm. Und dass ich halt alles, was ich halt auch sage, wirklich, ja, das ist halt einfach
lexikalisch hinterlegt.
Genau, korrekt, und dass ich es bestätigen kann oder verifizieren kann, das ist das Wort, das ich gesucht habe.
Und erzähl mal zu dem Projekt von, also dem Instagram-Kanal, weil das ist ja vielleicht auch ganz spannend. Du hast den Kram selber fotografiert im Makerspace der Experimenter.
Ganz genau.
Wie lange hat es gedauert, bis du den ganzen Kram abfotografiert hattest?
Lange.
Du hast dir ja auch irgendwie im Kopf gemacht, wie der Kanal auszusehen hat und. Und dann hast du ja auch noch Stuff in Kleiderschränken, der auch noch fotografiert werden muss. Also,
ist noch ein langer Weg vor
wie
mir.
Wie lange hat es gedauert? Wie viel Prozent ist bis jetzt sozusagen abgedeckt und da veröffentlicht?
Also ich würde sagen...
Und wann wird da abgeschlossen sein?
Abgeschlossen wahrscheinlich. Ich hoffe nie, weil ich glaube, der Tag, wo es abgeschlossen ist, da werde ich traurig sein, weil dann wahrscheinlich ein großes Hobby... Ja, wobei, ich sage niemals nie. Vielleicht kommt dann das nächste große Ding. Kann sein, aber nee, eigentlich will ich da immer weitermachen und das wird auch noch eine Weile dauern. Also ein Drittel habe ich jetzt, glaube ich. Mhm. Und wenn ich das in der Akribie, wie ich es bisher verfolgt habe, weiterführen möchte, was ich auf jeden Fall will, weil ich auch so viel dadurch gelernt habe und jetzt wirklich auch einen Workflow entwickelt habe, der für mich einfach taugt, will ich das auf jeden Fall weiterführen. Und da bin ich auch total dankbar. Du hast es ja gerade auch angesprochen mit der Experimenta, weil ich hatte es auch im Vorfeld schon probiert, in so eine Richtung zu gehen. Das Ding war ja, ich hatte ganz zu Anfangs, als es mit den Socials dann losging, das war ja so die nächste Phase für mich, da habe ich dann gesehen, was halt international gepostet wird, was irgendwelche Leute in UK, in Amerika, in Japan posten und was die für krasse Grails auch in ihrer Sammlung hatten und auch auf den Blogs und so. Aber das Ding war halt einfach, ich hatte immer das Gefühl, die Inszenierung wird den Teilen halt nicht gerecht. Und da dachte ich mir halt immer, okay, man müsste das halt einmal richtig angehen. Und dann hatte ich das auch selbst versucht. Ich habe dann zu Hause Sachen abgelichtet, aber die Lichtsituation war nicht gut. Ich bin rausgegangen, ich habe es mit einem Spannbetttuch irgendwie bei Tageslicht versucht. Das waren halt die Anfänge. Hm. Ich konnte damals auch noch nicht so gut fotografieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt der geborene Fotograf bin, ganz und gar nicht. Aber für meine Zwecke und für meinen eigenen Anspruch genügt es mittlerweile. Und ich werde mich trotzdem verbessern, ganz klar. Aber ich glaube, ich habe jetzt so, wie gesagt, schon mal keinen schlechten Workflow. Und jedenfalls war es so, dass... Dann irgendwann, wie es der Zufall so wollte, und das ist halt wieder so ein Heilbronn-Ding, man kennt halt jemanden. Und die Steffi, Shoutout an der Stelle, eine Freundin von mir hat damals in der Experimenta angefangen, im Makerspace, als es losging. Und ich habe die abends abgeholt, weil wir auf den Geburtstag wollten. Und dann hat sie mir einfach so eine spontane Führung gegeben. Hat mir die Holzwerkstatt gezeigt, die Nähwerkstatt, die haben ja auch 3D-Drucker, die Recording Booth, das Fotostudio. Und dann dachte ich, hey cool, das ist eigentlich genau das, was ich brauche. Weil ich hatte vorher überlegt, ob ich mir teures Fotoequipment leihe oder ob ich mir Studiozeit buche irgendwo. Aber hatte immer noch so ein bisschen Skrupel, weil dann kommt man ja auch in so einen Zeitdruck. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das muss jetzt ganz schnell passieren. Oder oh Gott, ich habe jetzt teures Equipment und kann es nicht handeln, weil man muss ja da auch reinwachsen irgendwie. Und dann war das halt top, weil ich halt dann einfach gesagt habe, okay, ich schließe mich da jetzt mal ein Wochenende über ein, gehe mit ein paar Pieces hin und habe dann halt an einem Tag den Aufbau gemacht. Ich habe mir eine Hohlkehle gebaut, ich habe mein Licht gesetzt, ich habe einen Perspektivplan erstellt und habe dann einfach am zweiten Tag drauf losgeshootet. Ich habe 5 Sets gemacht, Vorderseite, Rückseite, Detailshots und so. Und dann hatte ich schon mal zumindest ein Gefühl, wo es ungefähr hingehen könnte, musste dann aber natürlich den Bildstil coinen, weil ich wollte halt, dass es eher aussieht wie in einem Kunstbuch oder in einem Coffee Table Book und weniger wie jetzt in einem Versandkatalog. Sollte halt einen gewissen Anspruch haben. Weil ich ja genau, das habe ich als meine Mission auch irgendwo gesehen, im Vergleich zu den Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben. Naja, und das habe ich dann halt gemacht und habe dann gedacht, ich kriege das über Presets in Lightroom irgendwie gelöst, aber mit dem allein war es halt nicht getan, sondern ich habe halt festgestellt, ich muss da händisch ran und dadurch wurde es halt krass aufwendig. Auch in der Masse oder auf die Masse oder die Menge der Teile betrachtet. Und dementsprechend habe ich am Ende dann 2-3 Jahre gebraucht, bis ich dann mit allem fertig war, weil mir halt wichtig war, die Details so herauszuarbeiten, dass man blickt, dass, was für einen Einfluss das halt hatte, die Fashion zur damaligen Zeit und wie die ganze Fashion, die danach kam, in den 90ern und in den 2000ern beeinflusst hat. Und dann wollte ich natürlich auch, dass die Stories dahinter vor allem, dass die halt greifbar werden, dass man versteht, was das Coole daran ist. Das hat ja einen Grund, warum ich so begeistert bin für die ganzen Sachen. Das ist ja nicht, das geht ja nicht nur mir so. Da gibt es ja ganz viele Leute, die sich damit beschäftigen und die das so flasht. Und genau das wusste ich halt, kriege ich nur hin, wenn ich die Geschichten dahinter erzähle, wenn ich es schaffe, das Ganze in den Kontext zu stellen, wenn ich auch so den roten Faden aufzeige, der sich so durch die einzelnen Epochen halt zieht. Von der Biker-Fashion hin zur B-Boy-Fashion, zu Dan, später dann auch zu den ganzen 90s-Skate-Sachen und so. Und die Clubwear natürlich, auch nochmal ein super spannendes Thema, aber auch nochmal eine ganz eigene Insel. Aber das hat sich alles immer gegenseitig beeinflusst. Gut, klar, die Sachen, die in den 80ern waren, konnten nicht mehr von späteren beeinflusst werden, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Mhm. Und genau das wollte ich halt mit meinem Instagram dann halt erzählen. Und dann habe ich halt überlegt, so okay, als das dann alles stand, weil die ursprüngliche Idee mit Coffee Table Book, die habe ich dann verworfen. Also ich habe die immer noch. Ich fand es halt schön, da die Teile alle wirklich in einer sehr ästhetischen Weise irgendwie abzulichten und dann aber auch weitere Sammler, die ich ja in meinem Netzwerk mittlerweile habe, zu Wort kommen zu lassen, dass die vielleicht noch ihre Story dahinter erzählen. Aber ich dachte mir, hey, ich stecke da so viel rein und am Ende ist es so ein Self-Publishing-Ding, das dann bei Amazon irgendwie liegt und kein Mensch kriegt davon mit. Und dann dachte ich, okay, um das Ganze agiler zu halten, sollte ich eher dann über die Socials gehen. Und so kam dann auch die Idee, okay, dann mache ich ja halt doch einen Insta-Kanal. TikTok war für mich da noch nicht das passende Medium, weil ich gedacht habe, es sind ja hauptsächlich Stills. Da macht Instagram schon Sinn. Und dann habe ich halt überlegt, okay, wie nenne ich das Ganze? Und ich hatte die absolut funky Namen irgendwie, aber dachte dann irgendwie, nee, eigentlich musst du im Namen nur rüberbringen, um was es geht. Und dann dachte ich halt, Oldschool-Hip-Hop-Fashion, das bringt es eigentlich auf den Punkt. Wenn ich das irgendwo lesen würde, würde ich gucken, was geht da ab. Zumindest, wenn ich halt irgendwie Interesse an dem Thema habe. Und Hip-Hop ist ja eh so allgegenwärtig, dann dachte ich so, das könnte funktionieren. Naja, und dann habe ich mir eine Liste gemacht und habe überlegt so, okay, wen möchte ich damit eigentlich, oder an wen adressiere ich das überhaupt? Aber nicht in so einer Hoppla, jetzt komme ich Aktion, jetzt gibt's Oldschool-Hip-Hop-Fashion, check mich aus, sondern halt eher so, ich gucke mir an, welcher Artist interessiert mich, welcher Sammler interessiert mich, vielleicht auch noch aus der Vorzeit damals. Welche Plattform finde ich gut? Welches Magazin? Da gibt's, auf Insta ist ja alles vertreten. Und da habe ich mir halt so ein Roster zusammengestellt und habe dann quasi die ganzen Leute halt sukzessive angeschrieben, direkt, habe denen Props gegeben für ihre Sache. Ich bin tausende von Feeds durchgegangen und habe dadurch aber auch ganz viel gelernt halt über meinen eigenen Blick, was mich interessiert, über meine eigene Ästhetik, sowohl inhaltlich wie auch visuell. Dasselbe mit dem Fotografieren. Ich habe durchs Fotografieren einfach so viel gelernt, was Licht angeht, wie Licht von unterschiedlichen Materialien aufgenommen wird, wie man Sachen richtig inszeniert, welche Detailshots ausschlaggebend sind. Und das war halt so ein Lernprozess. Und die Lernkurve, die ging nach oben, aber ich lerne immer noch nach wie vor. Und das war halt dann quasi auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich dann die Qualität, die ich auch vor Augen hatte, liefern konnte. Weil ich habe dann 9 Posts gemacht, bevor ich Leute angeschrieben habe, weil dann dachte ich so 3 auf 3, da kriegen die Leute dann auch ein Gespür dafür, um was es bei mir inhaltlich geht. Zum einen natürlich um einen einheitlichen Vibe. Ich habe authentische Texte, die sind tief, aber nicht zu nerdy, weil dann schreckt man Leute auch ab. Ich wollte halt, dass es leicht verdaulich auch ist, dass es entertained einfach, dass es Pop ist am Ende vom Tag. Und natürlich alles auch auf Englisch, damit es international funktioniert und weil ich sprachlich auch diesen New York-Vibe rüberbringen wollte. Das war mir auch wichtig. Und mit dem Paket bin ich dann auf die Leute zugegangen und anhand der Posts habe ich dann auch echt viel Props bekommen. Ein Drittel hat sich gemeldet, was eigentlich eine gute Quote ist. Ich hätte mit weniger gerechnet. Davon haben mich dann auch einige Leute gefollowt. Und so kam es, dass ich dann halt auch über die Posts und über die Qualität meiner Posts plötzlich legit war bei den Leuten, weil die halt gesehen haben, okay, der beschäftigt sich halt schon lange mit dem Thema. Und ich muss dazu sagen, meine Followerzahl ist jetzt nicht besonders hoch. Ich habe aktuell 450 Follower circa. Aber das ist halt ein stetiger, organischer Prozess. Und vor allem, ich habe halt extrem viele Leute aus der Szene unter den 400. Mhm. Und deswegen ist da jeder einzelne Gold wert. Und ich bin auch super dankbar, wie sich das Ganze entwickelt. Und ich will es lieber qualitativ wie quantitativ.
Und dann wird ja vielleicht doch noch mal ein Coffee-Table-Book draus.
Auf jeden Fall. Also genug Footage wäre da. Die Sachen sind alle in High-Res fotografiert. Die Bilder sind bearbeitet. Im Prinzip warten sie nur drauf.
Also da wäre was zum einen. Gäbe es so einen Wunschverlag, wenn du dir einen Verlag aussuchen
würdest? Ja, klar, aber das ist halt richtig großes Kino. Also gestalten wäre natürlich so, das wäre der Ritterschlag. Aber ich habe in die Richtung noch überhaupt keine Aktionen unternommen. Ich gehe es mal klein an und backe meine kleinen Brötchen und dann mal schauen.
Wie kam es hier dann zum Kontakt oder wer hat dich kontaktiert aus Pforzheim, dass jetzt eben auch Stücke, und du warst ja dann, du hast ja, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht nur ein paar Klamotten hergeschickt, sondern du warst dann mehr involviert in die ganze Ausstellungs-,
ja, absolut,
weiß ich, Entwicklung, Gestaltung, was auch immer.
Ja, das ging eigentlich auch wieder quasi, das war so ein fließender Übergang von Insta ins Schmuckmuseum. Falk Schacht hat sich irgendwann bei mir gemeldet, also der Hip-Hop-Journalist, wir haben ihn eingangs schon erwähnt. Und das ist ja so der.
Also muss man sagen, er hat Fernsehsendungen produziert, ist irgendwie so der Pionier der Hip-Hop-Education, also den Leuten hier in Deutschland zu erzählen, was Hip-Hop ist, wo es herkommt, etc. pp. Und der war eben auch hier involviert.
Korrekt. Als Journalist und aber auch als Medienperson. Also wenn hier Fernsehinterviews stattfinden, ist Falk auch derjenige, der die führt oder geführt hat. Und das kam so zustande. Falk ist auf mich zugegangen und war auf der Suche nach ein paar Fila-Teilen, Fila-Jacken, die er gesehen hatte auf Presseshots von NWA aus den 80ern. Und zwar Arabian Prince, einer der Gründungsmitglieder, hatte auf mehreren Bildern unterschiedliche Fila-Jacken an, so Nylon-Jacken. Und Falk war schon lange auf der Suche nach denen, aber konnte es einfach nicht ausfindig machen. Und meinte dann zu mir, ob ich ihm da vielleicht irgendwie unterstützen könnte oder ob ich was wüsste einfach. Naja, dann bin ich auch in die Recherche gegangen.
Hast du deinen Kleiderständer angeschaut? Ja.
Schau mal hier. Nee, so einfach war es nicht. Aber ich habe tatsächlich in relativ kurzer Zeit die Sachen für ihn recherchiert. Ich habe rausbekommen, dass das Tennisjacken waren, Nylonjacken, die nur an Tour-Professionals rausgingen, also die gar nicht im Handel erhältlich waren und die auch einen Brustdruck hatten, wo WCT draufsteht. Du weißt es besser als ich, World Championship Tennis, könnte ich mir vorstellen, ist gemutmaßt. Und auf jeden Fall hatte ich in meinem Netzwerk auch einen Händler, der noch eine Jacke zum Verkauf hatte. Zwar nicht in dem Colorway, wie Falk ihn wollte, er war auf der Suche nach der schwarzen, der hatte nur die blaue. Aber Falk fand es cool und hat dann halt gemeint, ich bin ab sofort seine Nummer 1 Ansprechpartner in Fashion-Fragen. Und das hat mir natürlich, es hat mich auch geehrt. Da war ich so für 2 Sekunden starstruck, aber dann habe ich mich nur noch gefreut eigentlich. Und ungefähr zeitgleich kam dann Jan auf mich zu von Yasa Studios. Und der ist der Szenograf, der hier für die Ausstellung quasi das ganze Raumkonzept entwickelt hat.
Aber die kamen unabhängig voneinander auf die...
Okay, genau, das war unabhängig. Und Jan hat, wie gesagt, hier, also der hat im Prinzip alles, was man hier sieht, also wie es inszeniert ist, auch was den Aufbau angeht, das hat Jan alles geleitet. Und der kam auf mich zu, wegen meinem Insta-Account. Und hat halt gemeint, hat mir auf Englisch geschrieben, das ist witzig, was heißt witzig, eigentlich ist es nachvollziehbar, aber viele denken, dass ich halt ein amerikanischer Kanal bin, weil halt alles auch in diesem Lingo halt, die ganzen Texte, und weil ich halt auch, die meisten Follower sind halt auch Amis. Und dann war es so, dass der auf mich zukam, hat mir auf Englisch geschrieben und gemeint, sie machen hier eine Ausstellung in Deutschland, in Pforzheim. Und er hat viele Sachen bei mir auf der Seite gesehen, er findet die toll, er könnte sich gut vorstellen, dass sie hier auf der Ausstellung gezeigt oder präsentiert werden. Ob ich da generell Interesse dran hätte, dann könnte man ja auch wegen Fracht und Zoll und so weiter sich mal austauschen. Und dann habe ich ihm auf Deutsch zurückgeschrieben und habe gemeint, dass ich in Heilbronn bin. Da hatte der wahrscheinlich auch so einen kurzen Wow-Moment. Und ja, jedenfalls haben wir dann bald drauf einen Teams-Call gehabt. Der ging am Ende dann 2 Stunden, weil wir uns sympathisch waren, weil es viel zu erzählen gab, seinerseits, meinerseits. Und dann kam auch noch heraus, dass er in einem Architekturbüro gearbeitet hat, wo ich auch wieder Teile der Geschäftsführung oder ein paar Partner halt kannte und Leute, die da gearbeitet haben. Und dementsprechend hatte man da halt gleich irgendwie wieder so eine Connection. Und dann haben die sich aber natürlich auch nochmal intern abgestimmt. Und dann, wie gesagt, kam halt raus, dass man mit mir arbeiten kann, dass ich meine Aussagen belegen kann und dass ich wahrscheinlich umgänglich bin. Und wenn ich was sage, dann mache ich es halt auch. Und dann habe ich ab Dezember letzten Jahres bis zur Vernissage am 29. März war die, glaube ich, oder halt bis Ende März, eigentlich jeden Tag mit denen zusammengearbeitet. Also jetzt nicht jeden Tag connected, aber halt mehrmals die Woche Sprachis hin und her geschickt. Man hat sich geschrieben, man hat Zoom-Calls geführt, mit Falk eigentlich die ganze Zeit Sprachis, und dadurch war es halt auch super entspannt. Und ja, da halt dann ganz viel Texte beigetragen, Fotos, viel recherchiert, viele Moodboards gebaut. Die haben mich dann wegen Brands gefragt, die noch interessant für die Ausstellung sein könnten. Die haben mich entscheiden lassen, welche Teile von welcher Brand dann für die Ausstellung angefragt werden sollen. Ich habe unterstützt, wie die Teile in den Vitrinen inszeniert werden, damit es halt auch inhaltlich passt. Ich habe das dann alles mit Bildern und mit generell mit Kontext halt, auch mit Texten und so dann in Zusammenhang gebracht und habe zum Schluss dann auch noch beim Aufbau geholfen, in der Nacht, bevor dann die Vernissage war.
Gerade habe ich überlegt, hier in Pforzheim gibt es ja auch eine, also Design, auch Modedesign-Hochschule, wenn ich richtig informiert bin. Fashion History, da hätte ich einen Dozent außerhalb von ein bisschen was erzählen könnte. Wie geht's weiter? Also haben sich andere Museen oder dann im Zusammenhang mit der Ausstellung irgendwelche Läden, was auch immer, Verlage, Sender?
Ja, es gibt jetzt aktuell
gemeldet und aktuell, wollen was mit dir machen.
Ja, richtig. Es gibt aktuell eine neue Connection, und zwar der Sander City e.V. in Karlsruhe. Die haben jetzt 20-jähriges Bestehen und die haben hier auch in dem Raum Music Factory, nennt er sich, da haben die auch ihre Sammlung auf Display. Und dort ist es auch so, dass quasi auf diesem Jam dann Sachen von mir ausgestellt werden sollen. Allerdings als Kunstdruck und nicht die Originale. Die stellen da auch ihre Plattensammlung aus und noch weitere coole Sachen. Und das sind wir gerade noch im Ausbaldobern, wie das dann funktionieren wird.
Okay.
Und das sind halt Sachen, die sich auch über die Vernissage dann ergeben haben. Genauso habe ich mit Falk jetzt noch ein großes Interview Ende des Monats.
Du wirst interviewt oder interviewst
du ihn? Nee, wir gehen auf Russ Roots zu. Das ist ein Typ, der sitzt in Jamaica, Queens. Und der hat in den 80ern für Just Eyes und für viele andere diese typischen Rasta-Hats, Big Daddy Kane, wer denn noch? Heavy D und noch ein paar weitere, Bismarck hier und so, hat der diese typischen Rasta-Hats custom-made gemacht. Und die waren dann eben auch wiederum veredelt mit Gucci und so weiter. Und Falk dachte, genauso wie ich im Vorfeld, dass das wahrscheinlich auch ein Dapper Dan-Konstrukt war, was es dann aber am Ende gar nicht war, sondern da gibt es nochmal einen Typ. Es gibt auch noch Hollywood Fashion, das war ein Typ, der aus der Bronx heraus gehandelt hat, das waren zwei Brüder, die haben auch nochmal den Dan-Style gemacht, und April Walker. Also man merkt, je tiefer man sich in die Materie reingräbt, umso mehr gibt es da auch noch zu entdecken, selbst für uns. Und wenn Falk halt dann mal erstaunt war über Sachen, die er noch nicht wusste, dann fand ich das natürlich auch dope. Genau. Ja, und generell an der Vernissage haben sich halt noch viele Kontakte ergeben. Ich meine, du warst ja selbst da, du hast ja gesehen, wie der ganze Abend lief irgendwie. Es waren ja am Ende, glaube ich, 600 Gäste. Und ich fand halt auch die Durchmischung total nice, weil es ja zum einen natürlich Leute aus dem Förderkreis des Museums waren, Kunst und Kultur interessierte, aber halt auch die ganzen Hip-Hops von damals bis in die Jetztzeit. Ich konnte auch viele Heroes aus meiner eigenen Jugend kennenlernen. Unter anderem Defcon von LSD, also Legally Spread Dope aus Köln, von dem auch dieses Battle Jacket mit diesem Kölsch-Aufnäher, den wir drüben gesehen haben. Und ja, auch absolut nice war, den Normski kennenzulernen. Das ist ein absoluter Oldschool-Fotograf. Hier hinter uns im Street Dream-Saal hängen am Zaun auch die ganzen Porträts von ihm. Unter anderem auch ein paar Motive, wo die Leute Dance-Sachen anhaben. Einiges tatsächlich. Und der hat halt sowohl aus UK wie auch aus US extrem viele Leute abgelichtet, einfach schon in der damaligen Zeit. Der Typ ist heute aber gefühlt immer noch ein 20-Jähriger oder ein 30-Jähriger. Und mit dem den Abend zu verbringen, hat halt auch richtig Spaß gemacht. Aber ich glaube, so der größte Flash war für mich eigentlich, dass halt 30 Heilbronner da waren. So die ganzen Freunde, irgendwie mit 5 Autos hier angereist und meine Stuttgarter Jungs. Und mit denen halt so diesen besonderen Abend zu verbringen. Und dass wir uns auch gesehen haben und alles und Sascha dabei war, das war halt einfach ein mega Erlebnis. Ein Abend, den ich noch ganz lang, der auch super surreal für mich an dem Abend war, weil halt so viele Eindrücke auf einmal niedergeprasselt sind. Aber ich glaube, dass sich daraus halt jetzt auch nochmal ein paar Sachen dann ergeben werden.
Ich habe ja zum Jahreswechsel hin 3 Folgen mit den alten Heilbronner Hip-Hop. Ja. Oviedo hattest du schon genannt, Chris hattest du genannt,
Nate und
Ingo,
so.
Bülent. Hast du ein altes Heilbronner Original, sozusagen Matchworn, Stageworn T-Shirt von Oviedo oder wem auch immer, hast du mal versucht, da einen Teil zu bekommen für deine Sammlung?
Ich habe was ganz Kleines, aber ganz Besonderes. Und zwar habe ich einen Keyholder von Louis Vuitton aus den 80ern, aus der Türkei, von Heiko geschenkt gekriegt vor einigen Jahren.
Okay.
Und den habe ich im Regal stehen.
Aber war das auch, oder ist dir das auch mal in den Kopf gegangen, weiß nicht, die alten Leute von früher mal zu fragen,
ja,
was habt ihr noch für Stuff im Keller, der euch nicht mehr so interessiert?
Ja, absolut, aber genau das ist das Thema, der Stuff interessiert die alle noch.
Mhm.
Und genauso auch, was Sascha angeht, Props an meinen Mann aus dem Dachgeschoss, der hat ja noch ein paar richtige Grails, der hat ja auch noch seinen Football-Longsleeve irgendwie, aus der Army-Zeit, also der war
Sascha, alte Jam-Poster
ohne Ende, dem seine Sammlung ist ja wirklich outstanding, der hat ja eigentlich noch jedes Jam-Poster aus der damaligen Zeit, der hat ja sogar noch das Poster aus dem Om damals, die Jam, die Heidelberger und die Heilbronner zusammen veranstaltet haben, wo ja G1, also Gonzalo Kane quasi das Poster damals auch, Too Hype für Too Hype Posse von Oviedo dann auch gemalt hat. Solche Dinge hat Sascha alle noch. Der hat ja ein Archiv und auch was Graffiti-Kataloge angeht und auch die ganzen Fotos, die der noch hat. Der Typ ist wirklich auch ein Museum und deswegen war das ganz praktikabel, dass wir dann quasi im gleichen Haus gelandet sind. Und das war auch wieder so eine Heilbronn-Story irgendwie. Ich bin damals frisch eingezogen bei mir ins Haus und stand dann unten und Sascha steht da mit seinem Bike und hat halt Raygun-Dunks an. Und das war halt auch so ein Limited-Teil aus dem das vor 20 Jahren rauskam, aus den 2000ern. Und ich quatsche ihn halt direkt drauf an, weil so habe ich es halt gelernt. Und dann kommen wir halt ins Gespräch und dann kommt raus, dass ich halt der neu Eingezogene bin. Dann haben wir gesagt, okay, wir connecten mal. Und dann kommt halt raus, dass Sascha bzw. Saschas Schwester und mein Cousin Frank, dass die halt in den 80ern connected waren und Frank auch seine Mom kennt. Und beide halt noch aus dem Logo und mich schon als 2-3-Jähriger mit in die Familie genommen hat und ich da mit Sascha Star Wars Figuren gespielt habe. Und Sascha konnte sich noch an diese Situation erinnern. Mhm. Nicht an den Jungen, aber dass das halt mal irgendwann passiert ist. Und heute sind wir halt dicke Kumpels.
Und Nachbarn. Und auch von Sascha stehen Schuhe hier hinten in der Vitrine, ne?
Ganz genau. Und von meinem Bro Tasso.
Meinst du denn, es würde funktionieren, da so, also auf Heilbronn adaptiert, ein bisschen so eine Ausstellung mit deinem Stuff, Zeug, was Sascha und die anderen Leute, die es alles noch
Absolut. Interessiert,
aber was die noch im Keller und auf dem Dachboden Absolut. Rumliegen haben?
Ach, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Ich habe auch im Vorfeld schon drüber nachgedacht, dass ich vielleicht irgendwie, das war immer mein kleines Konzept, wenn das Insta-Ding irgendwie Früchte trägt, dass ich dann vielleicht so ein Reihenkonzept mache und dann mit so einer Wanderausstellung in verschiedene Städte zu gehen und da dann halt die alten Heads zu überzeugen, dass die halt partizipieren und da Sachen von sich auch ausstellen. Aber lass uns sowas in Heilbronn machen.
Ja, ich wär dabei, habe das damals auch den Pressleuten gesagt. Ja. Ich glaube, da wären zumindest die allermeisten bereit dazu, Sachen zur Verfügung zu stellen, leihweise. Für so. Also ja, gerne.
Ja, und vor allem halt auch die ganzen Heads dann zu sehen.
Das Kulturamt, es wird in Kürze ein Förderantrag eintrudeln.
Ja, und da auch die größten Props für, dass die Jungs auch alle irgendwie am Mic waren und halt ihre Story erzählt haben. Hat mich persönlich auch sehr, sehr geflasht.
Bevor wir zu Entweder-Oder kommen, ein Ding auch, was Heilbronn angeht und Heilbronner Hip-Hop-Fashion. Ich hatte ja vor ein paar Folgen, Philipp war damals, glaube ich, auch dabei gesessen, mit dem Ed Brehne, ja. Mobilat-Inhaber, gesprochen.
Ehemaliger Nachbar von mir.
Ehemaliger Nachbar von dir, auf dem Land groß geworden und natürlich gedacht, ein ordentlicher Hip-Hopper braucht Baggy Pants etc. pp. Was weiß ich, Ari Deli oder Pelle Pelle oder whatever. Und so sind die dann zu fünft ins Olga einmarschiert und haben erstmal Erziehungsschellen bekommen, dass man ordentlich einen Sneaker, eine 501, Basic T-Shirt und Bomberjacke in Heilbronn trägt und sonst Abmarsch. Hast du die Heilbronner, also gerade so die Presseleute und so weiter, hast du die Mode von denen auch so wahrgenommen oder dann im Nachhinein aus Erzählungen, ist ja dann schon auch dogmatisch.
Ja, ja, klar.
Aber natürlich auch kommt daher so, im Hip-Hop zeigst du, was du kannst und
voll.
Nicht so durch die Klamotte.
Ja, beides irgendwie. Vielleicht war das auch dann der amerikanische
Einfluss. Ja, oder später dann, wenn man es geschafft hat, kam dann vielleicht so die andere Modeströmung, von der du vorher erzählt hast. Aber ich kann mich auch noch dran erinnern, dass die Leute da nicht groß Marken aufgetragen haben. Alle hatten Bomberjacken, das weiß ich auf jeden Fall. Basic T-Shirt.
Ja, hatte ich auch in der Zeit von Eclipse.
Eine normale Jeans 501 gerne und einen coolen Sneaker dazu, aber sonst halt dich zurück.
Also. Ja, ja, klar, also ich wäre mit denen, wobei so und so, den Kangol, als ich den hatte, mit dem bin ich immer bewusst durch die Stadt gelaufen und hatte den auch immer auf, in der Hoffnung, dass mich dann halt auch Leute drauf ansprechen, was auch echt oft genug passiert ist, obwohl es einfach nur ein tropenhelmförmiger Filzhut war, aber der ist halt so mit Content oder mit Culture aufgeladen, dass mich da Leute eigentlich immer angesprochen haben. Ich hätte den aber nie ins Olga angezogen, weil ich wäre direkt gerippt worden, ganz klar. Ich hatte auch echt vor dem Olga den größten Respekt, also mit 13 bin ich da noch nicht hin, das kam dann später eher so mit 17, 18, 19, als dann da noch Jams waren, da ja, da dann schon, aber auch als Zaungast. Ich habe mich da nie irgendwie vorgedrängt oder da Leute irgendwie schräg von der Seite angequatscht, war aber auch nie meine Art. Ich habe eigentlich immer geguckt, so dass ich halt auf die smoothe Art irgendwie mit den Leuten ins Gespräch komme, und wenn ich aber gemerkt habe, da macht jemand nicht auf oder hat kein Interesse, dann habe ich den auch nicht so abgekaut. Aber also immer großen Respekt gehabt. Keine Ahnung, ob das vielleicht auch so ein Generationsding ist, dass man damals noch irgendwie auch so...
Ja, auch so ein vorauseilender Ruf so ein bisschen,
ja,
der
total.
Bestimmt da
ja,
auch mitschwingt.
Auf jeden Fall. Deswegen.
Der vom Werner mal Stadtverbot bekommen hat.
Das hast du nicht rausgefordert, sowas. Ganz genau. Nee, aber deswegen finde ich das so witzig, auch bei der Culture oder bei der Jugendkultur oder Youth Culture oder nenn es einfach die jetzige Generation. Die gehen viel offener mit allem um, auch was diese Dogmatik angeht, dass die quasi viel mutiger sind in dem, dass sie Sachen durchmischen, dass sie 90, also Vintage und Thrifting und so, das ist ja noch nie so groß gewesen wie heutzutage. Und trotzdem mischen die Styles aus den 90ern und aus den 2000ern und ziehen vielleicht nochmal eine Schweißerbrille dazu an oder irgendwas, was halt gar nicht passt, oder einen Tirolerhut, keine Ahnung. Und trotzdem hat es für mich diesen Hip-Hop-Flair oder genau diesen Hip-Hop-Aspekt, weil dieses Hip-Hop didn't invent anything but reinvented everything, diesen Ethos, den haben die halt voll drauf, ohne dass sie es wissen. Und da geht es nicht nur um Fair Fashion und da geht es nicht nur um diesen Nachhaltigkeitsaspekt. Das ist ein großes, wichtiges Topic auf jeden Fall. Aber es gehört natürlich auch immer Style dazu und die Kids tragen die Sachen, weil es ihnen Spaß macht. Und deswegen finde ich das so spannend zu sehen und deswegen werde ich auch immer dranbleiben. Und auch wenn eine Gen Z irgendwann rum ist und eine Gen Alpha dann kommt, bin ich genauso interessiert und werde mir auch angucken, was bei denen dann der Look ist. Ich würde mir nur wünschen, dass es vielleicht irgendwann mal wieder kommt, wie in der goldenen Zeit, dass man Leute an ihrem Dresscode ansprechen kann und weiß, die repräsentieren irgendwas, was ganz Tiefes. Das muss mich nicht interessieren oder ich muss es auch nicht verstehen können. Aber dass ich einfach feststelle, dass Leute für irgendwas brennen und da halt einfach das Feuer, ein Feuer haben für irgendwas. Oder die Leidenschaft, Feuer und Leidenschaft. So.
Und da rennen heute zu viele sozusagen mit individuellem Style rum, der aber dann sozusagen nicht die Leidenschaft dahinter hat, die du zum Beispiel, also in dem Rahmen ist ja vielleicht auch noch ein bisschen, hat nicht jeder, aber dass man sich dann schon ein bisschen interessiert, woher kommt die Kleidung, wie hat sie sich entwickelt, was für Leute haben sie erfunden,
ja, und absolut.
So zusammengeschneidert.
Eben, und gerade auch diesen Musikaspekt natürlich, der immer sehr wichtig ist. Mich hätten die Klamotten alle nicht interessiert, wenn es Hip-Hop nicht gäbe. Dann gut, die Hälfte wäre vielleicht nicht entstanden oder ein Drittel wenigstens. Aber halt gerade so diese inhaltliche Aufladung, und das kommt ja über die Musik. Und Musik wird immer einen Stellenwert haben, nicht nur für Jugend, sondern auch für das ältere, die älteren Semester.
Wirst du als Opa noch Hip-Hop-Klamotten auftragen?
Ja, safe. Das wird sich nie ändern. Dafür bin ich schon zu lang und zu festgefahren. Aber ich werde auf jeden Fall immer auch die neuen Styles rocken. Ich werde jetzt nicht nur immer 80s-mäßig rumlaufen.
Entweder oder.
Yes.
East Coast oder West Coast?
East Coast.
80er oder 90er?
80er.
MC oder DJ?
DJ.
Boom Bap oder Trap?
Boom Bap.
Breakdance oder Graffiti?
Graffiti.
Vinyl oder Streaming?
Vinyl.
Freestyle oder Songwriting?
Freestyle.
Sneaker oder Boots?
Sneaker.
Trainingsanzug oder Jeans und T-Shirt?
Trainingsanzug.
Baseball Cap oder Bucket Hut?
Bucket, ganz klar.
Goldkette oder silberne Kette?
Gold.
Hoodie oder Sweatshirt?
Sweater.
Camouflage-Muster oder unifarbene Kleidung?
Camo.
Logo-Shirt oder unbedrucktes Shirt?
Fette Logos.
Vintage-Style oder futuristisches Design?
Oh, die Frage ist super. Irgendwann war es ja mal alles futuristisch, ne? Ja, Vintage.
Adidas Superstar oder Nike Air Force One?
Superstar.
Kultbrand oder Newcomer-Label?
Kultbrand.
Oversized oder Slimfit?
Oversized.
Leder oder Jeansjacke?
Leder.
Einzelstück oder Serienprodukt?
Serienprodukt.
High-Top oder Low-Top-Sneaker?
High-Tops.
Original oder Replika?
Replika.
Second-Hand-Laden oder Flohmarkt?
Flohmarkt.
Vinylsammlung oder Tape-Sammlung?
Vinyl.
Subkultur oder Mainstream?
Subkultur.
Kreativ-Kollektiv oder Einzelkämpfer?
Kreativ-Kollektiv.
Impro oder Planung?
Planung.
Authentisch oder trendbewusst?
Authentisch.
Bescheidenheit oder Protz?
Protz.
Podcast hören oder Vinyl hören?
Podcast.
Remix oder Original?
Original.
Nate the Great Flow oder Superior Beat?
Wow. Darf ich zweimal Ja sagen?
Geht auch. Original Gigposter an der Wand oder QR-Code im Flyer?
Original Gigposter wie Sascha.
DJ Scratch oder MPC Sample?
MPC Sample.
Schwarzer Ledersuit oder Adidas Nylon Tracksuit?
Definitiv Leder.
Kangol Bucket oder Casal Shades?
Beides.
Golden Rope Chain oder 18 Karat Grills?
Golden Rope Chain.
Air Jordan 3 oder Adidas Rivalry Low?
Rivalry Low. Von der Zungenbrecher Rivalry.
Flohmarkt-Schnäppchen oder eBay Beatschlacht?
eBay.
Backspin-Magazin oder Instagram Reel?
Backspin.
Heilbronner Wein oder amerikanische Grape Soda?
Heilbronner Wein.
Deutschrap der 90er oder Golden Era US Rap?
Golden Era US Rap.
Was haben wir denn? Sneaker Deadstock oder OG mit Patina?
OG mit Patina.
Do-it-yourself Siebdruck oder Designer Collabo?
Do-it-yourself.
Heilbronn City Logo T oder Tour Merch eines US Acts?
Heilbronn City.
Streetball Court oder Skatepark?
Streetball.
Story Swipe oder Blog Essay?
Blog Essay.
Hoodie unter der Lederjacke oder unter einem Tracktop?
Beides cool. Unterm Tracktop.
Boombap Schulter oder In-Ear-Phones?
Boombap, safe.
Lokalpatriot oder Global Nomad?
Lokalpatriot.
Sneakers resellen oder selber rocken?
Immer selber.
Heilbronn Weinberge Shot oder New York Rooftop?
Heilbronn Weinberge.
Was haben wir denn hier noch? Schmuckmuseum Pforzheim oder Sneakermesse Köln?
Schmuckmuseum Pforzheim.
Sneaker Laces loose oder festgeschnürt?
Früher los, jetzt festgeschnürt, damit ich noch drin laufen kann.
Zukunft, AI Styling Bot oder weiter analog stöbern?
AI, auf jeden Fall.
Makerspace oder Heimatelier?
Makerspace, wie immer.
3D gedrucktes Accessoire oder handgenähter Patch?
Handgenäht.
Dapper Dan Logo Overkill oder cleanes Minimal Branding?
Geil. Auf jeden Fall Dan.
Echtleder Upcycling oder veganer Kunstleder Look?
Echtleder Upcycling.
Biestin Blog-Feature oder Museumskatalog-Erwähnung?
Museumskatalog.
Was haben wir noch? One of One Piece oder limitierter Run von 50?
One of One.
Air Max One oder Puma Suede?
Puma.
501 Raw Denim oder Stonewashed?
Ah, beides geil. Stonewashed.
Bomberjacke oder Field Jacket?
Bomber.
Camo Cargo oder klassische Levi's?
Levi's.
Patina feiern oder Deadstock sammeln?
Patina feiern auf jeden Fall.
Und zum Abschluss, die Sneakersohle, leicht gecremt oder strahlend weiß?
Strahlend weiß.
Gino, vielen Dank.
Ich habe zu danken.
Wer Geld verdienen will und noch alte Vintage-Originalsachen im Keller hat,
gerne
sich
melden.
Bei Gino melden. Verkaufst du auch Kram?
Hatte nichts, ich gar nichts.
Also wer Geld loswerden Nothing's will, ist bei Gino an der falschen Adresse. Bis Ende Juni ist hier die Ausstellung noch zu besuchen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Auch Philipp nickt heftig mit dem Kopf. Und ansonsten schauen wir, dass wir demnächst den Förderantrag fürs Kulturamt zusammenschreiben und sowas mal für Heilbronn vielleicht zusammenbasteln.
Unfassbar gern.
Let's do it. Dankeschön.
Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Ciao.